Ja, dann fange ich mal an. Ich bedanke mich beim AStA für die Einladung, mal wieder in Darmstadt was erzählen zu dürfen. Ich kann Ihnen versichern, der Entschluss, hierher zu kommen, entspringt meinem freien Willen. Ich habe dafür meine guten Gründe. Ich hoffe, dass diese guten Gründe sich auch im Folgenden bestätigen durch die Debatte. Warum ich so anfange, müsste Ihnen klar sein, weil jene Abteilung der Hirnforschung, über die ich heute was erzählen möchte, das ganz anders sieht. Die zentrale Behauptung von Theoretikern wie Roth, Singer und anderen heißt nämlich, der Mensch ist nicht Herr seiner Handlungen, vielmehr ist es das physiologische Gehirn, das dem Menschen diese Handlungen vorschreibt. Alle geistigen Prozesse, die den Handlungen der Menschen zugrunde liegen, lösen sich in Naturvorgänge auf, werden also durch Naturgesetze des Gehirns bestimmt. So etwas wie Geist mit eigenständigen Qualitäten gibt es deswegen nicht. Kurz, in allem, was Menschen treiben, sind sie durch die Natur des Gehirns determiniert. Der Mensch, heißt das kurz zusammengefasst, sei Sklave seines Gehirns. Das ist eine Zitatenkompilation vor allen Dingen von Gerhard Roth. Bevor ich mich kritisch mit dieser These auseinandersetze, ein Hinweis vorweg. Diese Abteilung, die ich da kritisieren möchte, diese zentrale These, die ich eben vorgetragen habe, gehört meines Erachtens nicht in die physiologische Hirnforschung, nicht in die Neurobiologie. Ich halte das für eine Mischung aus Hirnpsychologie und Hirnphilosophie im schlechtesten aller denkbaren Sinne. Schlüsse, die aus Material von Hirnforschung naturwissenschaftlicher Art gezogen werden, werden philosophisch-psychologisch umgedeutet und dann kommt so etwas heraus. Das ist überhaupt der Grund, weswegen ich mich überhaupt mit dieser Sache befassen kann. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich könnte mich sonst mit der Sache gar nicht befassen. Aber mit solchen Schlüssen kann ich mich befassen, sie überprüfen, das kann ich auch. Also nochmal, der Mensch sei Sklave seines Gehirns, heißt die Behauptung. Ich möchte mal mit der Kritik folgendermaßen anfangen. Wer so eine, nun zwar nicht historisch neue, aber in den letzten Jahren neu aufgelegte Theorie an die Öffentlichkeit oder an die wissenschaftliche Öffentlichkeit tritt und auch eine entsprechende Resonanz hat, der wird davon ausgehen, dass diese Theorie etwas erklärt, was erklärungsbedürftig ist. So wie Wissenschaft immer, gerade im Bereich der Naturwissenschaft, weiß, da und da gibt es Sachen, die sind einfach mit dem, was bisher gedacht worden ist, nicht erklärt. Da gibt es noch die berühmten schwarzen Löcher oder weißen Flecken auf der wissenschaftlichen Landkarte. Da ist man noch nicht weitergekommen. Da muss man noch erklären. Auch Roth, Singer und andere Hirnphilosophen, die sich diesem Gedanken angeschlossen haben, fangen in der Tat so an, dass sie in einigen Publikationen behaupten, es gäbe Phänomene, die hätte man bislang nicht hinreichend erklären können und zu deren Erklärung bräuchte es dringend diese Theorie von der Versklavung des menschlichen Handelns durch das Gehirn, diese Theorie, die sagt, so etwas wie freien Willen gäbe es nicht, die sei die Auflösung bestimmter Phänomene. Ich will mal auf einige dieser Phänomene in denen sie einen Erklärungsnotstand, etwas, was bislang noch nicht erklärt worden ist, entdecken, eingehen. Vier Fälle will ich mal vortragen, die alle, ich spare mir immer die Zitatenangaben, wer das wissen will, der kann nachher kommen. Vier Fälle will ich mal kurz vorstellen. Fall 1, das ist immer so eine Mischung aus mehreren Zitaten von Roth und anderen. Menschen erklären sich zu bestimmtem Handeln bereit, treiben dann aber was ganz anderes, als sie vorher in der Erklärung angegeben haben. Vielleicht geben sie sogar später auf Nachfrage an, sie hätten genau das getan, was sie vorher erklärt haben zu tun. Fall 1. Fall 2. Behauptet Roth, Kindern würde irgendein Sachverhalt im Unterricht x-mal erklärt und sie würden ihn trotz mehrmaliger Erklärungsversuche nicht begreifen, wie an dem Lernresultat abzulesen sei. Fall 2. Fall 3. Da handeln Menschen sehr oft gegen jede Vernunft, setzen sich zum Beispiel betrunken ans Steuer ihres Autos und fahren. Fall 4. Da geben Menschen Urteile über ihr Tun ab, die nachweisbar ihr Tun gar nicht treffen. Das ist ein bisschen ein verwandter Fall für 1. Ich werde ihn aber ein bisschen ausführlicher behaupten, weil dem ein amerikanisches Experiment zugrunde liegt. Also, solche Fälle. Natürlich gibt es solche Fälle. Das ist unbestreitbar. Doch ich frage gleich am Anfang, und vielleicht würde es einigen von Ihnen ähnlich gegangen sein, was soll eigentlich an diesen vier Fällen so rätselhaft sein? Ich meine, da liegen keine Erklärungsnotstände vor. Man muss nicht einmal zu ausgearbeiteten Theorien greifen, um in jedem dieser Fälle die sie erklärende geistige Operation, sprich die Gründe, zu benennen, die Menschen für dieses jeweilige Verhalten und ihre Begründung haben. Nimm mal die Fälle durch. Fall 1. Also das war der Fall, Menschen erklären sich zu bestimmten Handeln bereit, machen aber dann was anderes und sagen nachher, sie hätten aber genau das gesagt. Naja, es ist eigentlich so simpel. Und es bedarf keiner wissenschaftlichen Erörterung, um darauf hinzuweisen, dass Menschen, denen nach einer Verabredung irgendetwas dazwischen gekommen ist, denen irgendetwas zwischenzeitlich wichtiger geworden ist als die vorgängige Verabredung, die vielleicht die Verabredung vergessen haben oder die eine Verabredung nicht ernst genommen, sondern demjenigen etwas vorgeschwindelt haben, mit dem sie sich verabredet haben, oder sich vielleicht wirklich nur für die Verabredung, die sie dringend einhalten wollten, Ort und Zeit falsch gemerkt haben. Man könnte sich noch mehrere schlichte Erklärungen dieses Sachverhalts vorstellen, dass Menschen auch zur Lüge als dem Mittel ihres Interesses greifen, Schüler zum Beispiel Lehrern eine falsche Auskunft über ihre Verspätung geben oder Erwachsene ihr Fehlverhalten bei Nichteinhalten einer Verabredung auf andere schieben, verweist eben nur darauf, auch das ist uns allen ganz geläufig, dass sie um die schädlichen Konsequenzen wissen, die ihnen manchmal ihre Ehrlichkeit eintragen würde. Und deswegen sind sie nicht ehrlich, sondern lügen. Das ist alles kein Beleg für Willensunfreiheit, sondern für gesellschaftliche Umstände, in denen Versäumnisse nicht behoben, in denen Fehler nicht korrigiert, sondern von Instanzen sehr häufig bestraft werden, die dazu die Macht haben und um der Strafe zu entgehen, lügt man manchmal schon. Ich war das gar nicht, der da bei 120 im Auto gesessen ist, wo nur 80 gefahren werden durfte. Wo es an der Tagesordnung ist, dass Menschen in ihrem Alltag für ihr Handeln unzutreffende Gründe angeben oder dieses Handeln gar leugnen. Ja, da wird wohl der Verkehr zwischen den Menschen Gründe für solches Leugnen, für solches sich wechselseitig was vormachen haben. Da wird wohl der Verkehr zwischen den Menschen nicht so harmonisch sein, sondern von ziemlich viel Gegensätzlichkeiten bestimmt sein. Soweit zu Fall 1. Fall 2 ist fast noch simpler. Ein Punkt in Rot ständig erwähnt, Kindern wird ein Sachverhalt x-mal erklärt und sie begreifen ihn einfach nicht. Obwohl sie ihn doch begreifen wollen, meint er, wo sie doch in der Schule sitzen. Naja, dass viele Kinder, das muss ich den anwesenden Damen und Herren Pädagogen nicht erklären, auch nach mehrfachen Bemühungen den Lernstoff nicht begreifen, ist keineswegs rätselhaft. Gerade in der staatlichen Pflichtschule, da kommt es doch häufig vor, da ist es doch fast an der Tagesordnung, dass Kinder keine Lust haben zum Lernen, dass ihr Wille halt durch andere Interessen bestimmt ist. Lieber möchten sie spielen, lieber möchten sie in die Disco oder sonst was. Dass es ihnen zum Beispiel auch an Vorkenntnissen fehlt, um überhaupt dem Stoff folgen zu können. Und da kann man einem Menschen tausendmal eine Sache erklären, wenn ihm die Vorkenntnisse fehlen, begreift das eben nicht. Und so weiter und so fort. Und vor allem dann, wenn die Schüler sich auf Noten konzentrieren müssen beim Beibringen. Ja, dann ist ihre Konzentration nicht auf die Sache gerichtet, sondern auf möglichst guten Abschneiden bei der Sache. Auch das hindert ein bisschen die Konzentration auf den Stoff und auf das Begreifen. Das ist Fall 2, auch hier überhaupt nicht rätselhaft. Fall 3, das ist mir fast peinlich, das ernsthaft widerlegen zu wollen, aber ich mach's mal. Der Zecher, der sich trunken ans Steuer setzt, weiß jedermann, dass er das eigentlich nicht tun sollte. Als moralischer Mensch mit Gewissen entscheidet er sich immer, wenn er aus der Kneipe rauskommt, ich kann noch fahren. Wird angemacht von seinen Kumpels, du kannst nicht mehr fahren, doch ich kann noch fahren. Diese Äußerung, ich kann noch fahren, enthält alles. Erstens seinen Willen fahren zu können, zweitens die Einschätzung seiner Fähigkeit und drittens dass er das Wissen darum, dass er es eigentlich nicht darf. Und jetzt ist so eine Instanz, die man normalerweise Gewissen nennt, am Werk, wo der Mensch sich entscheidet, was ist denn jetzt nun Sache? Soll ich der Pflicht gehorchen, also nicht fahren betrunken, oder folge ich meiner Neigung, bequem mit meinem Auto noch nach Hause zu fahren, wenn ich das Auto am nächsten Tag vor der Tür habe? Und diesem Hin und Her zwischen Pflicht und Interesse hat sich der Fahrer in dem Fall halt gebeugt und gesagt, ich folge meiner Neigung gegen die Pflicht. Das ist seine Entscheidung. Seine Gründe hat er auch dafür. Da muss ich kein Taxi zahlen, außerdem kann ich fahren und am nächsten Tag habe ich das Auto vor der Tür. Ein Rätsel bleibt allenfalls, warum bei Rot dieser Fall überhaupt auftaucht. Warum von der Hirnforschung, von der Hirnphilosophie Vernunft, also er sagt ja, das ist ein Handeln gegen die Vernunft und da kann es nicht mit rechten Dingen des begründeten Willens zu gehen. Warum Vernunft bei ihm immer mit Unterwerfung unter gültige Vorschriften gleichgesetzt wird. Ein Punkt, über den wir nachher noch zu reden haben werden. Das ist Vernunft, Unterwerfung unter Vorschriften. Wer das nicht macht, bei dem ist irgendwie der Beweis anhängig, dass sein Wille nicht frei ist, sondern was anderes am Werk. Und schließlich der Fall 4. Ich habe gesagt, das ist dem nicht ein amerikanisches Experiment zugrunde. Die Überschrift über den Fall 4 hieß, da geben Menschen Urteile über ihr Tun ab, die nachweisbar nicht ihr Tun treffen. Auch das gibt es. Der Fall, wie gesagt, dieses amerikanische Experiment geht folgendermaßen. Da hat ein amerikanischer Psychologe 20 Frauen aufgefordert, aus einem riesengroßen Haufen völlig identischer Strümpfe, neuer Strümpfe, ein Paar auszuwählen. Und nachher, nachdem sie das gemacht hat, hat er die Frauen einzeln gefragt, nach ihrer Begründung für die spezielle Wahl dieses Strumpfpaars, das sie sich da rausgesucht haben. Die Antwort, ja, man kann es sich fast denken. Jede dieser Hausfrauen hat natürlich an dem Paar Strümpfe, das sie sich rausgesucht hat, ganz besondere Vorzüge entdeckt. Ich habe das einzig heile Paar erwischt oder das einzige farbechte Paar oder und so weiter und so fort. Das Schönste. ob diese Frauen nun dem Forscher in dem Experiment einen Gefallen tun wollen und sich was ausgedacht haben. Auch sowas soll in solchen psychologischen Experimentsituationen ja vorkommen. Oder ob sie tatsächlich gemeint haben, sie hätten das beste Paar herausgefunden, ist erstmal wurscht. Das Letztere wäre in der Tat der Fall, dass jemand über sein Tun eine Auskunft gibt, die mit seinem Tun nicht übereinstimmt. Ein Paar war exakt wie das andere, da glaube ich erstmal der Versuchsanordnung. Also ist die Auskunft, meins war das Schönste und Prächtigste und so weiter, eine falsche Auskunft. Aber woher kennt man das? Wie erklärt sich das? Ganz schlicht, ich würde es mal sagen, das kennt fast jeder von uns hier im Saal. Und ich würde es sogar schreiben mit, das ist so die typische Schnäppchenjäger-Mentalität. Immer dann, wenn es im Portemonnaie klemmt und man auf einen Haufen Sonderangebote losstürmen muss, dann passiert es einem schon, dass man sich nachher einredet. Ich habe ein tolles Schnäppchen gemacht und überhaupt das einzig noch intakte Paar in diesem Haufen von Schund bei Aldi rausgezogen. So gesehen ist auch hier von einem Rätsel keine Spur zu sehen. Aufzulösen wäre allein die Ursache dieses zum Teil sehr bewusst inszenierten geistigen Selbstbetrugs. Manchmal wissen die Leute das auch selber, wenn sie damit bei den Nachbarn oder in der Familie angeben, dass das nicht so doll ist. Also wäre eigentlich die Frage nach den Ursachen dieses Selbstbetrugs aufzulösen. Ich meine, auch das ist kein großes Geheimnis, warum Menschen sich da was vormachen oder sich sogar was vormachen wollen. Da haben sie ziemlich viel Schrott gekauft, haben sich in den Sommerschlussverkauf gekauft und müssen sich nachher klar machen, das ist kein Schrott, sondern überhaupt klasse. Woher das kommt, ist ziemlich einfach. Sie sind nämlich schon genötigt, mit einer Sorte Unfreiheit fertig zu werden. Aber das ist eine Sorte Unfreiheit, die hat überhaupt nichts mit Unfreiheit des Willens, weil der Wille hirndeterminiert ist, zu tun, sondern es ist eine Unfreiheit, die in der Beschränkung ihres Einkommens liegt. Nehmen Sie schlicht den Fall, jemand verdient 60.000 Euro im Monat. Bei dem wird das nicht passieren. Der geht sowieso zum Herrenkonfektionär und sucht sich das Beste aus. Hat diese Sache von Schnäppchenjägerei nicht nötig. Schnäppchenjägerei ist also immer ein praktischer und nachher mit geistigem Selbstbetrug, nicht selten ausgestatteter Selbstbetrug, der seinen Grund in der Notwendigkeit hat, aufgrund des geringen Einkommens sich tatsächlich mit Ramsch zufrieden zu geben. Wo herrscht hier ein Erklärungsnotstand? Wo ist in diesen vier Fällen eine Erklärungsnotwendigkeit? Wo ist hier der weiße Fleck zu sehen? Ist hier irgendwas offen? Und schon gar gibt es in diesen vier Beispielen irgendeinen Hinweis darauf, dass keine freie willentliche Betätigung vorliegt. Auf alle vier Fälle fallen unter freie, bewusste, willentliche Betätigung. Die Lüge ebenso, man entschließt sich zur Lüge, ebenso wie das Ändern einer Meinung, da entschließt man sich zu. Das Missverständnis einer geistigen Operation, die sich nachher aufklären lässt, und dann ist die Bewusstheit sowieso da, genauso wie das Nichtbegreifen, das Gewusste, vor mir selbst privat begründete Übertreten von Geboten, ebenso wie die Einbildung, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Es gibt in den Beispielen, natürlich, ich habe es an zwei Stellen angedeutet, Abteilungen von Unfreiheit. Die sind aber ganz anderer Natur als jene Sorte Unfreiheit, auf die Hirnphilosophie, Roth, Singer und so weiter hinaus will. Nochmal eben das herausgeholt. Beispiel Schulpflicht. Naja, das sagt schon. Schulpflicht nimmt auf den Willen zum Lernen der Schüler keine Rücksicht. Es ist eine Pflichtveranstaltung. Da muss man, egal ob man will. Wobei ich nicht gesagt haben möchte, die gute Schule ist die, die sich immer dem Willen der Kinder akkommodiert. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Sondern nur sagen, da gibt es eine Sorte Unfreiheit, die ist in diesem System Schule einfach drin. Aber das ist eine gesellschaftliche, gesellschaftlich organisierte, gesellschaftlich hergestellte Unfreiheit, mit der der Schüler umgehen muss und die der Lehrer exekutieren muss. Oder das Beispiel mit dem Betrunkenen im Auto. Was ist denn das Gewissen? Was wägt denn das Gewissen ab? Das Gewissen wägt ab, soll ich fahren oder nicht? Wägt Pflicht, Vorschrift, Straßenverkehrsordnung, hinter der Staatsgewalt steht, gegen Bequemlichkeit ab. Und in dem Fall sagt er, ich komme durch, ich schaff's, ich übergehe mal die mir aufgeherrschte Pflicht. Und so weiter und so fort. In der Tat, so verhält es sich schon bei der Umsetzung des Willensinhalts, für den man bestimmte Gründe hat, kann es schon passieren, dass der Mensch in seiner praktischen Betätigung dieses Willens, dieses begründeten, für sich frei begründeten Willens, in der praktischen Betätigung allzu oft auf Einsprüche und Hindernisse stößt. Die Unfreiheit der willentlichen Betätigung, ganz wichtig, liegt also gar nicht in dieser, in der willentlichen Betätigung. Da setzt der Mensch sich selbstbestimmt seine Zwecke und denkt sich dafür seine Gründe ab. Die Frage der Unfreiheit beginnt immer erst dann, wenn man es mal real betrachtet. Wenn der Mensch sagt, das soll jetzt umgesetzt werden. Das will ich jetzt realisieren. Das will ich für mich gesellschaftlich gültig machen. Dann stößt er an Schranken politischer, ökonomischer, sozialer oder manchmal auch nur moralischer Art, mit denen er sich dann auseinandersetzen muss, die entweder als absolute Schranke seinem Willen entgegentreten und die Realisierung verhindern oder als relative Schranke. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen die Hirnphilosophen auf die Idee, anlässlich dieser vier Fälle, die sich so schlicht auflösen, wie kommen sie auf die Idee, hier lege ein unerklärliches Phänomen vor, das auf die Natur, auf die Physiologie des Gehirns, auf Naturgesetze als den Willen bestimmende Instanz verweisen. Wie erklärt es sich, dass sie sich da Erklärungsnotstände, die schlicht nicht vorliegen? Ich glaube, meine Beweise sind da ziemlich überzeugend. Schlicht erfinden, wo solche Erklärungsnotstände, Erklärungsnotwendigkeiten einfach nicht vorliegen. Meine erste Antwort darauf heißt, das liegt daran, dass sie sich selbst gar keine andere Sicht auf diese genannten Fälle erlauben, als jene, mit der sie diese Fälle zum Material ihrer Theorie deklarieren. Das liegt wiederum daran, dass sie die schlichte Frage nach den Gründen für bestimmtes Handeln, nach dem Warum eines bestimmten Willens nicht ernst nehmen. Und das will ich ein bisschen ausführen, weil das sehr wichtig ist. Der Hinweis darauf, und darin soll ja eigentlich das Überzeugende dieser vier genannten Fälle liegen, der Hinweis darauf, dass auf den allerersten Blick wohlgemerkt nur auf den ersten Blick, Beschluss und Handlung, Absicht und Tun, Handeln und Urteil über das Handeln, Anstrengung und die Resultate der Anstrengung auseinanderfallen, das kann man ja konstatieren in diesen Fällen, auf den ersten Blick, reicht ihnen bereits, um ihren Befund bestätigt zu sehen, dass die Handlungen dann nichts mit dem freien Willen des Menschen zu tun haben können. Sonst müsste ja Urteil und Handeln zusammenfassen, Beschluss und Handlung in eins fallen, Handlung und Urteil deckungsgleich sein und so weiter. Daraus ziehen Sie aus diesem Material, bevor man sich überhaupt die Frage vorlegt, ja warum fällt es denn auseinander, sind Sie schon fertig und sagen, das ist der Beweis dafür, da muss notwendigerweise was anderes am Werk sein als begründetes, willentliches Urteil. Sie brauchen also den zweiten Blick auf die Fälle, mit dem ich dann die Fälle aufgelöst habe, überhaupt nicht mehr. Sie brauchen keinen zweiten Blick auf das Auseinandertreten von Beschluss und Handlung etc. zu werfen. Die Frage, warum sich Menschen, so wie genannt in diesen vier Fällen, verhalten, Verabredungen nicht einhalten, sich über ihr Tun was vormachen und so weiter, diese Frage stellen Sie sich nicht nur, die kommt Ihnen auch überhaupt nicht. Weil Sie sich längst vor jeder weiteren Ergründung dieser genannten Alltagsphänomene für Ihre Deutung entschieden haben. Sie suchen keine andere. Und ja, wirklich, ich betone es nochmal, zum Teil auf der Hand liegende Erklärung, weil Sie von vornherein nur Ihre Brille aufgesetzt haben, die nur diesen Blick zulässt. Wissenschaftlich gesehen muss man sagen, das ist vorurteilsbehaftetes Denken, das ist wissenschaftlicher Dezisionismus. Bevor überhaupt mit der Erklärung angefangen wird, ist man mit der Erklärung bereits fertig. Wer also, ich mache es mal positiv, soll ja ein bisschen was abfallen neben der Kritik der Hirnforschung, der Hirnphilosophie. Wer sich also Klarheit darüber verschaffen will, was Menschen so treiben, warum Menschen dies und dies treiben, hätte also als erstes nach den bestimmten Gründen ihres gewollten Tuns zu fragen. Nach der Begründetheit ihres bestimmten Willensinhaltes. Warum will der Mensch dies und das? Der Mensch hat einen Willen, der ist bestimmt durch den Inhalt und für den hat er seine Gründe. Ob die falsch sind oder richtig, ist eine ganz andere Frage. Und wenn der Wille sich praktisch realisiert, genauso wie er geäußert wird, dann gibt es sowieso keinen Erklärungsbedarf. Warum bist du hier? Ja, weil ich mir den Vortrag anhören will. Ausschluss. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das wäre alles. Nur wenn, und das ist ja das, wovon diese vier Fälle angeblich so zehren können, nur wenn Wille und praktische Realisierung auseinandertreten, dann stellt sich überhaupt tatsächlich die nächste Frage. Warum weichen geäußerter, begründeter Wille und Handlung voneinander ab? Mögliche Antworten, ich fasse nur noch mal zusammen, ich habe es ja in den Fällen erklärt. Mögliche Antworten, er hat seinen Willen geändert. Die alten Gründe passen ihm nicht mehr und er hat sich ein neues Interesse gesetzt. Er stößt auf äußere Hindernisse, wie gesagt, Gewalt, Rechtsverhältnisse, Eigentumsverhältnisse, die sich seinen Interessen in die Quere stellen und dann weicht aus diesen Gründen der gewollte Inhalt vom Tun ab. Doch genau diese Fragen stellen sich Roth, Singer und andere gerade nicht. Und schon gar nicht, also warum es auseinandertritt. Und schon gar nicht stellen sie sich die dritte, nächste Frage, die eigentlich für mich die entscheidende Frage wäre. Die kommt Ihnen überhaupt nicht in den Sinn. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mit dem Roth einige Mal diskutiert. Der ist da, hat da keine Antenne für, um es vorsichtig zu formulieren. Also schon gar nicht die dritte Frage. Die dritte Frage: Um was für gesellschaftliche Verhältnisse handelt es sich eigentlich, in denen den Menschen ihr begründeter Wille so oft verwehrt wird? Was für gesellschaftliche Verhältnisse in ihrer politischen und ökonomischen Struktur handelt es sich, wo sie begründeten Willen haben, ich will gar nicht darüber rechten, ob der richtig oder falsch begründet ist, mit dem sie in dieser Gesellschaft einfach nicht durchkommen. Lebenspläne oder auch nur Alltagsgeschichten einfach fallen lassen müssen, weil diese Gesellschaft ihnen Hindernisse vorlegt. Also diese Frage, warum das hier nicht nur passiert, sondern warum das hier in sehr vielen existenziellen Fragen an der Tagesordnung ist. Nehmen Sie nur das, was in der Arbeitswelt passiert. Die 5 Millionen Arbeitslosen haben nicht am Anfang ihrer Arbeitskarriere gesagt, mein Lebensziel ist, arbeitsloser zu werden. Bestimmt nicht. Diese Frage kommt Ihnen erst gar nicht in den Sinn. So, jetzt will ich noch einen Schritt weitergehen. Erstens, ich habe erst gesagt, es kommt Ihnen nicht in den Sinn, weil jede weitergehende Frage ja Sie von Ihrem Vorurteil weiter entfernt. Man kann es nur ein bisschen weiter treiben, diese Erklärung, warum Sie da Erklärungsnotstände sehen. Sie interessieren sich nämlich für die Frage nach dem bestimmten Willen und seinen Gründen überhaupt nicht. Sie fragen also bei dem ersten Fall einer Verabredung, die nicht eingehalten wird, überhaupt nicht danach, mit wem hat er sich verabredet, was ist denn dazwischen gekommen, was ist denn da passiert, welche Gründe hat er gehabt, hat er die ernst genommen oder hat er sie vielleicht gar nicht ernst genommen von vornherein. Das fragen sie gar nicht. Der bestimmte Wille, also das, was einen Willen überhaupt erst zum Willen macht, der Willensinhalt und seine Gründe, sind ihnen kein Thema. Alle Fälle dienen ihnen ziemlich gleichgültig als Material für eine ganz falsche Fragestellung. Nämlich für die Fragestellung nach den Ursachen, jetzt wird es wichtig, nach den Ursachen von Willentlichkeit überhaupt. Nach den Ursachen von Willentlichkeit überhaupt. Ich sage, das ist eine falsche Frage. Das ist eine falsche Frage. Sie fragen nach den Ursachen des Willens, und zwar ohne sich für das zu interessieren, was überhaupt den Willen ausmacht. Seinen Inhalt und die bestimmten Gründe, die ein Mensch dafür hat. Ohne das gibt es den Willen nicht. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Sie kommen morgens zum Frühstück runter und Ihr Lebensgefährte kommt die Treppe runter und sagt, ich will. Was fragen Sie ihn? Was denn? Und er sagt, nein, ich will. Da fehlt doch irgendwas. In der Tat. Dieser Wunsch, dieser leere Wunsch, ich will, den gibt's nicht. Der Hinweis des Wollens verweist immer auf einen bestimmten Inhalt des Wollens, für den der Mensch seine selbstbestimmten guten oder schlechten Gründe hat. Wer nur will, ohne anzugeben, was er will, der will nicht. Der Mensch, der morgens aufsteht und sagt, ich will, und mit diesem Vorsatz, ich will, durch die Gegend rennt, der kann gar nichts wollen. Der ist immer nur mit dieser leeren Behauptung seiner Willentlichkeit beschäftigt. Der Hegel hat das mal in der Rechtsphilosophie ganz hübsch gesagt. Da hat er gesagt, ich will nicht bloß, sondern ich will etwas. Ein Wille, der nur das abstrakt Allgemeine will. Will nichts und ist deswegen kein Wille, ist leerer Wille. Die Frage nach der leeren Willentlichkeit treibt diese Hirnphilosophie um. Die Frage nach dem Grund von etwas, was es nicht gibt, und eigentlich könnte ich damit schon die ganze Sache zuklappen und sagen, erledigt, ein Papierkorb, weg damit. Ich will aber noch ein bisschen weitermachen. Immerhin hat das Zeug ja ziemliche Aufmerksamkeit erregt und dass hier relativ viele Leute sitzen, spricht ja dafür, dass da auch was zu klären ist. Also, die Frage nach dem Grund von Willen zu fragen, ohne sich nach dem Inhalt des Willens und seiner Begründetheit, nach dem bestimmten Inhalt des Willens zu erkunden, ist eine falsche Frage. Also statt die Frage zu klären, was wollen denn Menschen und wie haben sie ihren Willen begründet, fragen die, wie kommt es zum Wollen überhaupt? Wie kommt es zum Wollen überhaupt? Zum leeren Wollen, wie ich sagen würde. Das vollständige Desinteresse an dem, was dem Willen überhaupt erst seinen Inhalt gibt, das vollständige Desinteresse an den bestimmten Gründen, erlaubt Ihnen einen nächsten kleinen Übergang in Ihrer Theorie, den einige vielleicht, die hier Psychologie studieren, kennen. Wenn die Frage nach der lehrenden Willentlichkeit, wie kommt es zum Wollen überhaupt, eine Frage, die, na, ich wiederhole es nicht nochmal. Der sucht immer nach Instanzen. Und die Psychologie ist die erste, die dann sofort innerhalb des Menschen nach Instanzen sucht und sie auch glatt findet. Der Freud hat sogar auf diese falsche Frage hin gleich drei Instanzen, hat sich ein bisschen kompliziert gemacht, drei Instanzen gefunden, entdeckt. Über die will ich aber nicht im Einzelnen reden. Andere sagen bloß, naja, da ist ein Trieb im Menschen. Und die Hirnphilosophen komplizieren die Sache und sagen, das ist das Gehirn, aber als Physiologie. Es ist diese Instanz, die verantwortlich sei für die Willentlichkeit ohne Inhalt. Ich will nur mal die Absurdität sagen. Wenn jemand sagt, ich will heute ins Kino, Weil ich ein Fan von, da läuft gerade ein Film mit, von mir aus, Julia Roberts, ich weiß die, glaube ich, läuft gerade ein Film von der und ich bin Fan, deswegen will ich ins Kino. Klare Sache. Das ist der Willensinhalt, das ist die Begründung, ob sie gut ist oder schlecht, möchte ich jedem Einzelnen überlassen. Und er macht sich auf den Weg, das Kino ist da hinten einen halben Kilometer entfernt. Die Hirnphilosophen machen aus diesem schlichten Sachverhalt ein Rätsel und stellen die Frage, wie kannst du eigentlich wollen? Was ermöglicht dir das Wollen? Da war er gesagt, was ermöglicht mir das Wollen? Ich will den Film sehen. Ausschluss. So können die ständig einander vorbeireden, weil die Sache für den Menschen, der seinen Willen geäußert und begründet hat, die Sache damit rum ist. Für die Hirnphilosophen wird es jetzt ganz philosophisch und sie fangen erst an, ihrer falschen Frage nachzugehen. Trennen also die Frage nach der Willentlichkeit vom Inhalt des Willens und die beiden kommen nie zu einem gescheiten Dialog. Deswegen stellen diese Philosophen auch die Frage, eine alte Frage übrigens, die haben die nicht erfunden, die ist ein paar hundert Jahre schon alt, die Frage, ist der Wille des Menschen frei oder determiniert? Das ist die Ausformulierung der Frage, wie kann der Mensch überhaupt wollen? Wie geht das Wollen überhaupt? Wo die richtige Antwort heißt, ja, das kann ich dir nur beantworten, wenn du mir sagst, was du willst, dann weiß ich schon, was das ist. Und wenn du mir deine Gründe sagst, dann können wir sowieso schnell darüber reden. Zurück zum Ausgangspunkt. Wenn unser Mensch, der gesagt hat, ich will ins Kino wegen Julia Roberts, dann zum Beispiel nicht ins Kino geht, das wäre das, wo jetzt die Roth und Singer glänzende Augen kriegen. Da würde wieder auseinanderfallen. Beschluss und Tat. Sagen Sie, aha, hier haben wir den Fall. Tritt auseinander. Beleg dafür. Naja, dann sollte man den Menschen mal fragen, warum er nicht ins Kino gegangen ist. Vielleicht heißt die Antwort, ach, ich bin auf dem Weg zum Kino einem Kumpel begegnet, der hat gesagt, der Film sei sowas von schlecht, komm doch lieber mit in die Kneipe, dann bin ich mit in die Kneipe gegangen. Diese schlichte Auflösung solcher Fälle, wo Beschluss und Realisierung auseinanderfallen, passen natürlich nicht in die Konstruktion der Hirnphilosophie. Also man kann als, das ist meine erste Geschichte, das Bemühen darum, tatsächlich so etwas wie Erklärungsnotwendigkeiten im gesellschaftlichen Alltag zu entdecken, hat zum Resultat geführt, dass es die erstens gar nicht so gibt und zweitens, dass die Hirnphilosophie, also es Erklärungsnotstände gar nicht gibt und zweitens, dass die Hirnphilosophie eine falsche Frage aufwirft. Ich könnte jetzt, wie gesagt, mit dem Nachweis dieser falschen Frage, die natürlich auch notwendigerweise in ihrer ganzen theoretischen Ausformulierung nicht mehr richtiger wird, Schluss machen. Ich mache es aber nicht, weil man kann noch ein bisschen mehr zu der Theorie sagen. Vor allen Dingen möchte ich am Schluss noch darüber reden, warum eigentlich diese komische, falsche Theorie eine gewisse Attraktivität erlangt hat. Mein zweiter Punkt ist, den will ich relativ kurz erledigen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das haben andere auch schon entdeckt. Diese Theorie zeichnet sich durch ein Paradoxon aus. Eigentlich steckte das schon in dem ersten Teil drin. Es verhält sich in der Tat so, wie ein amerikanischer Sprachphilosoph Davidson festgestellt hat. Der hat nämlich zu dieser Sorte Theorie gesagt, die Autoren könnten ihr Wissen gar nicht besitzen, wenn es denn richtig wäre. Die Autoren könnten ihr Wissen gar nicht besitzen, wenn es denn richtig wäre. Das will ich mal ein bisschen ausführen. Man soll sich in der Tat einmal vorführen, was diese genannten Hirnphilosophen da so treiben. Naja, die machen das, was Professoren machen, ich weiß das einigermaßen, da halten sie Vorlesungen, schreiben Bücher, streiten sich mit Kollegen, korrigieren eigene alte Ansichten, fahren auf Kongresse und so weiter und so fort, bringen ihre Sachen den Studenten bei, streiten sich mit denen, verkünden die praktische Bedeutsamkeit ihrer Theorie, all das, was so zum wissenschaftlichen Treiben dazugehört. Und das machen sie alles mit Willen und Bewusstsein. Wenn man sie fragen würde, warum fährst du denn auf den Kongress, würde er sagen, da ist der und der Kollege, mit dem will ich dringend noch was sprechen. Die Frage, woher sie eigentlich ihre behaupteten Kenntnisse von den determinierenden Gesetzmäßigkeiten des Gehirns haben, woher sie ihr doch wohl von ihnen selbst für zutreffend gehaltenes Wissen beziehen, wenn sie sich doch, folgt man einmal ihrer eigenen Theorie und wendet die auf ihr eigenes Verhalten an, wenn sie doch als mit Verstand und Vorwissen ausgerüstete, streitbare, um Wahrheit ringende, in der Lehre verankerte Forscherobjekte, Forschersubjekte stehen, wenn sie das alles mit Willen und Bewusstsein machen, dann muss man sagen, können sie eigentlich ihre eigene Theorie über willentliches Handeln, über bewusstes Handeln auf sich selbst gar nicht anwenden. Als Erkenntnis, kann man sagen, könnten sie diese Urteile gar nicht gewonnen haben. Denn als Erkenntnis ist nun mal vorausgesetzt, dass so ein Wissenschaftler-Subjekt sich seinem Gegenstand, dem Objekt, wie funktioniert der Willen, willentlich, bewusst widmet, dass er sich seine Gedanken macht, seine Gedanken über das Gehirn macht, da ist das Gehirn das Objekt seiner geistigen Betätigung, er stellt Hypothesen über sie auf, prüft sie auf Stimmigkeit, verwirft sie, wenn sie nicht stimmig sind, und so weiter und so weiter. Lauter geistige Aktivitäten dieser Wissenschaftler mit Willen und Bewusstsein betreibt und zu einer Theorie kommt, die all das bestreitet. Bis das ginge. Absurd. Diese, auch für diese Hirnphilosophen, zwangsläufig gültige Bestimmung jeder wissenschaftlichen Tätigkeit, dass sich ein Forschersubjekt darum bemühen muss, alle Bestimmungen der Sache, um die er erklären will, zusammenzubringen, die bezweifeln sie ganz prinzipiell. Das könnte der Mensch gar nicht. Sie behaupten vielmehr, und das ist einer der zentralen Inhalte dieses Paradoxons, sie behaupten vielmehr, dass die Gedanken über die Sache ganz mit der Sache selbst zusammenfallen. Ich sage es nochmal anders. Alles, was jedermann als Gedanke, als Urteil und Schluss kennt, erklären sie zum Produkt des Erkenntnisgegenstandes, des Gehirns. Ich mache mir Gedanken über das Gehirn, aber die Gedanken, die ich mir mache, sind Produkt des Gehirns, über das ich gerade nachgedacht habe. Absurd. Absurd, die Konstruktion. Allen Ernstes behaupten sie, dass die Natur ihres Gegenstandes und die Erkenntnis über die Natur der Natur zusammenfallen würden, dass dasselbe wäre. Allen Ernstes behaupten sie, dass die Gedanken über die Natur des Gehirns ihnen eigentlich die Natur diktiert hätte und sie selbst als bewusste Wissenschaftler-Subjekte davon eigentlich gar keine Ahnung hätten. Absurd. Und streiten darüber, veröffentlichen Bücher, gehen jeden Satz mit ihrem Lektor durch, wenn der meint, da stimme irgendwas nicht, lassen es sich einleuchten oder nicht, ja, wie es halt den geistigen Aktivitäten zugeht. Zwangsläufig, kann man sagen, widerlegen sie also mit ihrem eigenen wissenschaftlichen Tun und Treiben, was sie tagtäglich bestimmt, die theoretischen Aussagen, in die diese Wissenschaft bei ihnen nun seit Jahren mündet. Sie benutzen ihren Verstand tatsächlich, sind ja Wissenschaftler, um sich über eine Theorie zu verständigen, die behauptet, dass dies eben gar nicht möglich sei. Weil es so etwas wie eine verständige Auseinandersetzung, in der der Wissenschaftler willentlich bewusst agiert, gar nicht geben kann. Sie müssen folglich sich selbst und ihre geistigen Aktivitäten immer von der Theorie ausnehmen, die sie gerade vertreten. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Mensch, ein Naturwissenschaftler, über den Blinddarm was Neues rausgefunden hat, was ganz wichtig ist, was vorher noch niemand erkannt hat, und sagt, das trifft für alle Blinddarme zu, bloß nicht für meinen. Absurd. Es sind Allaussagen, die sie machen, über den Willen und das natürliche Gehirn. Und die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, widerlegt sie selber. Also, wenn Roth, ich fasse nochmal so zusammen, wenn Roth, Singer und andere darauf bestehen, dass ihre Theorie etwas für sich hat, argumentativ überprüfbar ist, dann muss sie ihrem Gehalt zufolge falsch sein. Und jede Befassung mit ihr wäre überflüssig. Würden sie sich aber zu ihrer eigenen Theorie gemäß des Inhalts ihrer Theorie stellen, also achselzuckend sagen, dass sie selbst nicht so genau wüssten, was da eigentlich über sie gekommen sei, was da in sie gefahren sei, das sei wohl alles Produkt ihres Verstandes, ihres Gehirns, da könnten sie, weiß Gott, keine Verantwortung für übernehmen, über ihre Publikationen, das sei alles Produkt von Naturgesetzen. Ja, wenn sie so darüber reden würden, was natürlich keiner von denen macht, dann könnte man ihre Elaborate erst recht in den Mülleimer schmeißen. Das ist die Sache mit dem Paradoxon. Der nächste Hinweis darauf, also bitteschön, lieben Leute, fallt auf den Schwindel nicht rein. Ich könnte schon wieder Schluss machen und sagen, das war's jetzt endgültig. Ich mache deswegen noch mal ein bisschen weiter, bevor ich zu der Frage komme, warum ist das so attraktiv? Warum ist das Fatz-Feuilleton ein halbes Jahr lang, hinter der Fatz, wo bekanntlich der kluge Kopf steckt, hat sich ein halbes Jahr mit diesem Schwachsinn, Entschuldigung, unwissenschaftlich, ich weiß, dieser falschen Theorie befasst hat und der Redakteur, der nachher auch noch ein Buch drüber rausgegeben hat, das ist ja schon noch die Frage. Aber vorher will ich noch einen Fehler des Schlusses, weil Sie berufen sich ja auf Hirnphysiologie, also auf biologisches Material, berufen Sie sich, wenn Sie diese Theorie in die Welt setzen. Da will ich den zentralen Fehler einfach nochmal benennen, damit man das auch kennt. Sie haben eine ganze Reihe von Beweisen. Ich nehme bloß ein Beispiel. Wer Interesse hat, sich genauer meine Kritik an dem berühmten Libet-Experiment, ich spreche jetzt für Leute, die sich damit auskennen, wer dieses Beweisverfahren nochmal kritisiert haben soll, der muss sich melden, dann trage ich das nach. Das ist aber sehr speziell. Der zentrale Fehler Ihres Schlusses, ausgehend von Phänomenen des natürlichen Gehirns, ausgehend von Feststellungen, die, ich nenne es mal, seriöse Hirnforschung, die Neurophysiologie tatsächlich getroffen hat, Schlüsse, die ich daraus gezogen habe, basieren fast immer auf einem und demselben Fehler. Das wichtigste Argument, über das Roth ein ganzes Buch geschrieben hat, lautet, jede geistige Aktivität eines Menschen, ob er eine Rechenaufgabe löst, ob er einem Vortrag lauscht, ob er ein Gedicht macht oder sonst was, jede geistige Aktivität ist physikalisch als Neuronenaktivität messbar. Jede geistige Aktivität eines Menschen ist als Neuronenaktivität messbar. Naja, zunächst mal, da wird mir jeder Hirnphysiologe zustimmen, ist das nicht ein Argument, sondern erstmal eine empirische Feststellung. Und so wird es wohl sein, und die Neurophysiologen haben das auch hinreichend genug nachgewiesen, da will ich überhaupt nicht dran rütteln. Das stimmt schon. Wenn man das Gehirn, ich drücke mich jetzt absichtlich ein bisschen unwissenschaftlich aus, wenn man das Gehirn verdrahtet, da irgendwelche Sonden dran setzt oder mit anderen bildgebenden Verfahren Ströme versucht zu messen, dann gibt es immer irgendwelche Ausschläge auf den Messgeräten, wenn Versuchspersonen zu bestimmten geistigen Aktivitäten aufgefordert werden. Na klar, Wenn man also die Sonnenanlicht oder den Menschen in den Apparat reinschiebt und an bestimmten Stellen des Gehirns diese Sonnen angebracht hat und sagt, jetzt rechne mal die Aufgabe, dann können Sie feststellen, aha, da passiert was, da gibt es also hier so eine komische Kurve oder da schlägt irgendwas so aus. Das ist dann auf Ihrem Bild zu sehen. Bei einer anderen Sache irgendeine andere Kurve. Das können Sie dann auch mathematisch in eine Gleichung fassen und so weiter und so fort. So, mehr ist es nicht. Der physikalisch gemessene Niederschlag, also der als Natur gemessene Niederschlag einer getrennt davon existierenden geistigen Aktivität, der Mensch hat gerechnet oder ein Liebesgedicht aufgesagt oder sonst was. Die Hirnphilosophie. Macht daraus was ganz anderes. Sie behauptet nämlich, damit den Nachweis erbracht zu haben, dass die Neuronenaktivität die Ursache jeder geistigen Aktivität ist. Ein glatter Fehlschluss. Weil jedes geistige Ereignis als Neuronenaktivität in bestimmten Sektoren des Gehirns mit physikalischen Methoden messbar ist, deshalb sollen die gemessenen physikalischen Niederschläge auch die Quelle jeder geistigen Tätigkeit sein. Und deshalb soll, Roth geht sogar so weit zu sagen, Geist selber, also das Gedicht, die Rechenaufgabe, der Vortrag, selbst nichts anderes als ein physikalischer Zustand sein. Aus dem Umstand, dass sich das eine, der geistige Vorgang, schon als was anderes als das physikalische Ereignis, als dieses neuronale Ereignis physikalisch messen lässt, schließen Sie erstens auf die Identität, beides sei irgendwie dasselbe, und erklären zweitens die physikalisch gemessenen Hirnströme zur Ursache für einen Geist, den der Mensch sich bloß eingebildet habe. Übrigens, das ist der Fehlschluss. Und darauf basiert eigentlich alles, was weiter noch von der Hirnphilosophie an Schlüssen gezogen wird. Übrigens werden sie durch ihr Experiment selbst widerlegt. Wenn man sich es mal genauer anschaut, dreht man es mal um, fragt irgendeinen Hirnphilosophen, was ist denn das? Diese Zickzackkurve. Vermag keiner von Ihnen anzugeben, zu sagen, das ist doch klar, das ist die Quelle für Celans Todesfuge. Oder das ist die Quelle für den Logarithmus von so und so viel. Oder das ist und so weiter und so fort. Dann Sie wissen, dass es eine physikalische Kurve ist, Ausschluss. Die Selbstwiderlegung im Experiment heißt also, um zu wissen, welche physikalische Kurve eines neuronalen Ereignisses, welchem geistigen Prozess, rechnen, musizieren etc., erinnern, vorstellen, zuzuordnen ist, muss einfach der geistige Vorgang, rechnen, musizieren, Gedicht lesen, getrennt vom neuronalen Vorgang identifiziert sein. Kein Hirnphilosoph weiß, welche geistige Aktivität vom Messgerät aufgezeichnet ist, wenn er sie nicht vorher für sich als bestimmte geistige Aktivität zur Kenntnis genommen hat. Nur wenn er vorher gesagt hat, dem Probanden gesagt hat, jetzt löse mal die Rechenaufgabe und ich messe mal, dann kann er sagen, höchstwahrscheinlich, übrigens das auch nur höchstwahrscheinlich, hat dieser Aufschlag da bei einer Nadel physikalisch etwas mit der geistigen Operation zu tun. Übrigens, die Hirnphysiologen, die Seriösen, sind auch da sehr vorsichtig. Sie machen nicht mal so ohne weiteres den Schluss, da habe ich jetzt das Ereignis gemessen. Da sagen sie, es könnten auch ganz andere Ereignisse gemessen sein. Es könnte zum Beispiel auch gemessen sein, das, was jeder Mensch, der in so einer Experimentalsituation ist, gleichermaßen noch durch den Kopf geht. Also der ist da verdrahtet, der Mensch, weil es gemessen werden soll, kriegt er eine Rechenaufgabe vorgelegt und vor ihm steht eine Assistentin des Professors, in die er sich gerade fürchterlich verguckt hat, Und das geht Ihnen natürlich nebenbei auch durch den Kopf. Vielleicht ist die Kurve viel mehr Widerschlag davon. Oder was weiß ich. Oder wann bin ich endlich fertig mit dem Experiment? Oder wo ist die nächste Toilette oder ähnliches? Also, der Hirnphysiologe, der wissen will, welche physikalische Spur die Vorstellung einer grünen Wiese im Gehirn hinterlässt, muss auf jeden Fall erstmal vorher den Probanden auffordern, er möchte sich bitteschön diese Vorstellung einer grünen Wiese machen. Und wie selbstverständlich geht also das Experiment davon aus, dass beide, der Experimentator und der Proband, dieselben geistigen Abstraktionen vollziehen und mit denselben Bedeutungen verknüpfen, wenn von grüner Wiese die Rede ist. Denk mal an grüne Wiese, sagt der Experimentator zum Probanden und ist sich ziemlich sicher, dass der an grüne Wiese nicht und nicht an den blauen Reiter von Franz Marc denkt oder irgendwas. Auch das schon, diese Vorverständigung als willentlicher Akt, sich über die Voraussetzungen zur Durchführung des Experiments zu verständigen, wäre schon mal die Widerlegung. Übrigens ist solchen Experimenten, um das nochmal positiv anzuschließen, also das ist die Widerlegung. Das ist ein Fehlschluss. Und der Fehlschluss ist dem Experiment selbst zu entnehmen. Selbst wenn man millionenfach diese Übung machen würde, bei tausend, bei Millionen von Probanden aller Altersstufen, sie immer dieselbe Rechenaufgabe lösen lassen würde, dann könnte man vielleicht als seriöser Hirnforscher sagen, ja, irgendwie ähneln sich die Kurven in dem und dem Teil des Hirns bei dieser Rechenaufgabe immer. Und dann könnte man vielleicht umgekehrt, aber nur weil man es vorher ja gewusst hat, sagen, diese Kurve ist die mathematische Funktion von so und so. Aber nur deswegen, weil man es ja vorher millionenfach ermittelt hat, auf der Grundlage des vorher getrennt davon festgestellten geistigen Aktes der Rechenaufgabe. Ich will es damit mal bewenden lassen. Das ist also, wie ich meine, der zentrale Fehler, der zentrale Fehlschluss, immer dann, wenn diese Hirnphilosophie Rothsinger sich auf naturwissenschaftliches Material bezieht, wie gesagt, dieser berühmt gewordene Libet-Versuch, den lasse ich jetzt mal weg. Wer Interesse daran hat, soll nachher nachfragen, dann trage ich es noch nach. Mein letzter Punkt. Ja, was macht die Attraktivität dieser falschen Theorie aus? Ich würde sogar sagen, dieser falschen Theorie, dieser geradezu abenteuerlich falschen Theorie aus. Was macht aus diesem Unfug so ein heißes Thema? Übrigens ernsthaft glauben und zur Maxime seines Handelns macht das niemand. Das geht gar nicht. Stellen Sie sich vor, Sie würden morgens aufwachen und sagen, alles was ich will, will ich gar nicht. Was will ich denn eigentlich? Der Mensch würde verrückt werden, würde durchdrehen. Wie selbstverständlich geht man auf, sagt, verdammt nochmal, der Wecker hat schon wieder geklingelt, ärgerlich, ärgerlich, ich muss jetzt wollen, nämlich in die Fabrik, dafür mache ich mir jetzt ein gekochtes Ei, das mache ich so und so, dafür mache ich das und das und so weiter, lauter Handlungen des begründeten Willens, inwieweit man dabei einer Pflicht, einer gesellschaftlichen Pflicht folgt oder nicht, ist eine andere Frage. Also ernsthaft glaubt den Schwindel niemand, kann ihn gar nicht glauben, kann ihn auch gar nicht zur Maxime seines Handelns machen. Er würde verrückt werden, weil er sich nur in dieser Spirale rumtreiben würde. Ist das, was ich will, eigentlich mein Will? Mein Wille, will ich das eigentlich? Oder bin ich nicht von meinem Gehirn fremdgesteuert? Also ernsthaft glaubt es niemand. Was macht denn die Attraktivität aus dieser Sache? Ich will mal an einem Beispiel diese Attraktivität ein bisschen erläutern. Ich weiß nicht, inwieweit der geistige Imperialismus dieser Theorie auch schon bis in die südlichen Gefilde vorgedrungen ist und in die hier organisierte Lehrerbildung. Ich kann es nur von uns oben sagen, da geistert der Roth und seine Atlati durch alle Lehrerfortbildungseinrichtungen und sagt, ihr müsst über das Gehirn was wissen, sonst klappt es mit eurem Lernen nicht. Und die Lehrer laufen zu Scharen dorthin und lassen sich was erzählen. Das ist die erste Abteilung, sage ich mal, von Attraktivität. Die Verheißung praktischer Hilfe für die armen, geschundenen Pädagogen. Das will ich mal durchführen. Was das eigentlich für eine Hilfe ist, und dann kann man daraus ein paar Schlüsse ziehen. Übrigens, wenn man die ganze Debatte in der Zeit oder in der FR verfolgt hat, dann hat man vielleicht auch noch Überschriften im Kopf, die all das aufnehmen. Die heißen da Lernen unter der Dopamindusche. Dopamin, das ist so ein abgesondertes Zeug im Gehirn. Angeblich soll das ganz wichtig sein fürs Lernen. Rezepte aus dem Hirnlabor, auch eine Überschrift. Hirnforschung und Didaktik heißt ein neues Werk und so weiter. Also, die erste Abteilung, Attraktivität, weil Verheißung praktischer Hilfe, gehen wir dem mal nach. Was ist die praktische Hilfe, was wird da angeboten? Das Angebot heißt, Sie, Roth und andere, wüssten, wie Lernen geht und könnten Lehrern bei der Bewältigung der Schwierigkeiten helfen, die die Lehrer beim Lehren und die Schüler beim Lernen haben. Und das ist unbestreitbar, Schwierigkeiten haben die Lehrer, Schüler haben keine Lust zu lernen, zeigen wenig Interesse, sind undiszipliniert, schwänzen die Schule, werden gelegentlich gegen Lehrer und ihresgleichen gewalttätig. Einige Fälle sind in den letzten Jahren durch die Presse gegangen, Rütli war der letzte Fall. Die zentrale Diagnose der Hirnphilosophen à la Roth lautet, alles kein Wunder, weil das Lehren und Lernen, Zitat, nicht hirngerecht stattfindet. Wohlgemerkt, nicht verstandesgerecht, sondern nicht hirngerecht, also der Natur des Gehirns gerecht. Wenn Lehrer sich im Unterricht wenig oder gar nicht an neurobiologischen Erkenntnissen und den Schlüssen, die Roth und andere daraus gezogen haben, fürs Lernen orientieren, dann sei es kein Wunder, dass sie mit dem Lernen Schwierigkeiten haben. Das ist die Ausgangsbehauptung. Eine Ausgangsbehauptung, bei der man schon mal Folgendes feststellen kann. Alle Schwierigkeiten, um die sich jetzt diese Hirnphilosophie, soweit sie sich dem Lernen zuwendet, am Wickel hat, sind nie im Leben Schwierigkeiten, die aus der Schule und aus den gesellschaftlichen Zwecken, die mit Schule verfolgt werden, resultieren können. Immer ist es nur das Verhältnis des Lehrers zu den Hirnen seiner Schüler, die ab sofort im Zentrum stehen. Wie Schule organisiert ist, wie Schule geht, ist als Problem, das Schwierigkeiten bereiten könnte, den Schülern und den Lehrern, damit erstmal völlig außen vor. Gehen wir mal durch, die Hilfe. Also ich würde auch schon sagen, dieser Ausgangspunkt verweist schon auf den Fehler. Alles weiter. Trotzdem. Roths erste Erkenntnis über hirngerechtes Lernen, und ich zitiere, meine wichtigste Botschaft an Pädagogen lautet, Lehren und Lernen sind schwierig. Habe ich mir nicht ausgedacht. Meine wichtigste pädagogische Botschaft an Pädagogen lautet, Lehren und Lernen sind schwierig. Eine äußerst ermutigende Aufklärung, würde ich sagen, welche die Schwierigkeiten, die Lehrer in ihrem Job haben, übrigens vor allen Dingen deswegen, weil sie den Schülern Schwierigkeiten bereiten, zu einer objektiven Eigenschaft der Sache selbst erklären. Zu einer objektiven Eigenschaft des Unterrichts selbst erklären. Das ist so schwierig. Eigentlich könnte er auch dann sagen, was regt ihr euch auf? Das ist halt eine schwierige Sache. Will er aber gar nicht, er will nämlich weitermachen. Die Lehrer nehmen dann also als erste Botschaft, anwesende Lehrer, mögen es mir verzeihen, Gebauchpinsel zur Kenntnis, dass da wenigstens endlich mal ein Wissenschaftler ist, der die Schwierigkeiten ihrer Praxis würdigt
der auch sagt, verdammt schwieriger Job, haben Sie ja schon immer gesagt, und sich geärgert über den Schröder, der Sie für faule Säcke erklärt hat. Da kommt jetzt endlich einer, steigt vom hohen Ross unter und würdigt die Schwierigkeiten des praktischen Alltags. Soweit der Einstieg, hat aber noch gar nichts mit Hirnforschung zu tun. Zweite Erkenntnis klärt jetzt von Rothscher Seite über die Schwierigkeiten selbst auf. Zitat: Wissenserwerb ist von zahlreichen kognitiven, also verstandesmäßigen, und insbesondere emotionalen Faktoren abhängig, die überwiegend unbewusst wirksam sind und deshalb aktuell oder generell schwer zu beeinflussen sind. Hochinteressant. Unbewusst und deswegen überwiegend aktuell oder generell schwer zu beeinflussen sind. Ich dachte immer, die Lehrer sind dazu da, um die Schüler zu beeinflussen, einfach dadurch, dass sie ihnen was beibringen. Jetzt sagt er, das ist halt ganz schwer. Die Schwierigkeit des Lernens liegt also dieser zweiten Erkenntnis der Hirnforschung zufolge darin, dass man als Lehrer eigentlich das Lernen so gar nicht recht initiieren kann. Da stellt sich sofort die Frage, und die müsste sich eigentlich an dieser Stelle des Vortrags jedem Lehrer stellen, ja, was bleibt denn eigentlich für mich zu tun, wenn das Lehren wegen der unbewusst wirksamen Faktoren eigentlich fast überhaupt nicht geht? Soll ich es lassen, weil es nicht geht? Oder was soll ich tun? Der Roth hat also eigentlich nur ein Rätsel aufgemacht und die Lehrer in weitere Verwirrung gestürzt. Naja, die sollen es natürlich nicht lassen. Er ist hier angetreten mit dem Versprechen zur Hilfe. So, jetzt geht's weiter mit der Hilfe. Natürlich vergisst Roth in solchen Vorträgen nie zu erwähnen, dass die Hirnforschung erst noch ganz am Anfang ist. Aber das führt ihn, wie gesagt, nicht dazu zu sagen, Leute, ihr müsst abwarten, wir haben noch nichts Gescheites rausgefunden, meldet euch in 20 Jahren mal wieder, dann kann ich euch vielleicht was sagen. Nein, er sagt jetzt schon. Praktische Hilfe, Tipps für hirngerechtes Lernen möchte er doch schon unterbringen. Und ich habe mir seine Vorträge in dieser Hinsicht ziemlich genau angeschaut und habe dabei drei Erkenntnisse über das Lernen, mit denen er operiert, die in all diesen Vorträgen wieder auftauchen, zusammengetragen. Er sagt, Lernen hängt von drei Sachen ab. Jetzt kommen Sie. Zum einen hat er, natürlich neurobiologisch, er hat ja auch ganz viel Affen da in seinem Zoo, herausgefunden, dass das Interesse am Lernstoff das Lernen erleichtert. Ach, das Interesse am Lernen, am Lernstoff erleichtert das Lernen. Zweitens weiß er, dass für jeden Lernakt entsprechendes Vorwissen erforderlich ist. Ach. Und drittens wird er nicht müde zu betonen, dass nur jeder selber lernen kann. Ach, wenn der Lehrer gelernt hat, hat nicht automatisch der Schüler gelernt. Ach, wer hätte das gedacht? Naja, nun gehören, Ihre Reaktion zeigt es, diese drei Hinweise auf Bedingungen für gelingendes Lernen in der Tat zu den banalsten Selbstverständlichkeiten von Lernen. Um Wissen, gar um neues Wissen, handelt es sich nicht. Natürlich, das weiß jeder Mensch. Dazu muss er auch nicht Pädagogik oder sonst was studiert haben. Sollte er besser nicht studiert haben. Geht das Lernen besser, wenn man mit Interesse bei der Sache ist. Und selbstverständlich setzt das Erlernen von Bruchrechnen voraus, wenn man sich in den Grundrechenarten auskennt. Das ist halt die logische Voraussetzung dafür. Und dass es diesen berühmten Nürnberger Trichter, das uralte Ideal der Pädagogen, kaum habe ich etwas gesagt und in die Tafel geschrieben, ist es schon im Kopf der Schüler dran. Das ist das Ideal des Nürnberger Trichters. Dass es Ideal dieses Trichters nicht gibt, beweist noch jeder Unterricht, der mit einer Klassenarbeit abgeschlossen wird, anhand derer der Lehrer feststellt, zwei Drittel haben es wieder nicht begriffen. So, alles banal. Und doch muss man sagen, der Fall liegt hier noch ein bisschen anders, als dass man den Herrn Roth auf die Banalitäten hinweisen könnte. Was muss man machen? Es liegt ein bisschen anders. Und deswegen muss ich noch zwei Argumente nachtragen. Mein erstes Argument heißt, so selbstverständlich diese drei Bestimmungen sind, in der hiesigen Schule, so wie sie hierzulande organisiert ist und durchgezogen ist, gehören diese Selbstverständlichkeiten gerade nicht zur Tagesordnung. Würde ich sogar umgekehrt sagen, haben sie keine praktische Gültigkeit. Auf der einen Seite sollte man sagen, ja, das stimmt doch, ohne diese simplen Schichten geht gar nicht lernen. Auf der anderen Seite sage ich, wenn man sich das Schulwesen hier genauer anschaut, muss man feststellen, diese drei banalen Selbstverständlichkeiten sind in diesem Schulwesen außer Kraft gesetzt. Da sollte man sich nicht wundern, dass die Lehrer erstens Schwierigkeiten haben und zweitens bei dieser Benennung der Banalitäten nicht an Andersens Märchen vom Kaiser ohne Kleider oder wie es heißt, denken. Was meine ich damit? Das ist eigentlich der Witz dieser Roth'schen Lerntheorie, von dem der Roth überhaupt keine Ahnung hat und auch keine Ahnung haben möchte. Er verweist nämlich, ohne eine Ahnung davon zu haben, auf einen dreifachen Skandal der hiesigen Staatsschule. Weder Roth noch die Lehrer, die auf seinen Rat scharf sind, wollen etwas davon wissen, was es heißt, dass Lernen in der hiesigen Staatsschule nun mal unter das Diktat der Zeit gesetzt ist. Dass darüber Noten als der Zweck des Lernens institutionalisiert werden, worüber Kindern, das wissen diejenigen, die welche haben, das Lerninteresse ziemlich ausgetrieben wird. Wer wegen Noten lernen muss, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wird notwendigerweise dazu angehalten, sich der Sache nur so weit zu widmen, wie es erfolgversprechend in der Beurteilung durch Noten ist. Also Lerninteresse wird in der Schule ausgetrieben. Wie sieht es mit dem Vorwissen aus? Auch auf das für jede Lektion notwendige Vorwissen wird übrigens deswegen keine Rücksicht genommen. Es ist ja nicht so, wenn eine Lektion beendet ist, und ein Haufen Schüler nur 4, 5 und 6 geschrieben haben, also zu verstehen geben, sie haben den Stoff nicht verstanden, dass dann so lange mit denen geübt wird, dass sie auch alle 2 und 1 schreiben, weil vorher kann man mit dem nächsten darauf aufbauenden Unterrichtsgegenstand gar nicht anfangen. Wird nicht gemacht. Ungerührt der Tatsache, dass diese Klassenarbeit ergeben hat, die Hälfte hat es nicht richtig kapiert oder gar nicht kapiert, wird weitergemacht. Es ist die inszenierte, institutionalisierte Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, ob das Vorwissen vorhanden ist oder nicht. Das ist Schule heute. Jeder weiß es, muss sich nur klar machen. Und drittens, die Sache mit dem Selberlernen, auch das gilt hierzulande in einer Hinsicht wenigstens nicht. Selberlernen hieße ja, jeder kriegt gemessen an seinen geistigen Voraussetzungen, an seinem Lerntempo, Zeit und Bedingungen des Lernens offeriert. Naja, der eine braucht aus welchen Gründen auch immer länger, der andere ist schneller fertig. Wenn das Lernen unter das Zeitmaß der gleichen Zeit gesetzt wird, alle müssen mit der Klassenarbeit nach 2 Stunden fertig sein und der andere eine braucht nun mal 3 oder 4 Stunden, dann schreibt er nur 5, ist doch ganz klar. Da wird also auf das, was selber Lernen eigentlich heißen müsste, auf die Bedingungen, die jedes Menschlein auszeichnet, wie er an die Sache herangeht, welche Techniken er drauf hat, was er schon über die Sache weiß, wie lange er braucht, darauf wird in dieser Schule keine Rücksicht genommen. Das ist meine erste Bemerkung. Roth greift also in der Absicht auf hirngerechtes Lernen zu verweisen, Skandale dieser gesellschaftlichen Einrichtung namens Schule auf, ohne einen Begriff davon zu haben,
Und ich muss sagen, leider ziehen auch die Lehrer diesen Schluss nur in geringer Anzahl zu sagen, verdammt nochmal, stimmt überhaupt, aber es hat doch mit dem Gehirn nichts zu tun. Sondern es liegt doch alles daran, wie die Schule hier organisiert ist. Dass das Interesse nicht gilt, dass das Vorwissen nicht notwendigerweise hergestellt wird und das mit dem Selberlernen auch außer Kraft gesetzt wird. Es ist also erkennbar aus diesem Gedankengang heraus die Schule selbst der Grund für die Schwierigkeiten, die Lehrer haben und die sie den Lehrern, die sie den Schülern bereiten und die dann, wen wundert es, als Schwierigkeiten den Lehrern zurückgespiegelt werden. Von wegen, diese Schwierigkeiten hingen irgendwie am Gehirn. Roth ist noch nicht fertig. Der will nämlich auf Biegen und Brechen diesen Schluss nicht gezogen haben. Der will ja in seinem hirngerechten Lernen weitermachen. Wäre eigentlich jetzt, wenn er sich selbst redlich Auskunft geben würde, über das, was er da angezettelt hat, bei einem ganz anderen Thema. Nein, er macht weiter. Und deswegen werden diese banalen Selbstverständlichkeiten auf einmal hirnphysiologisch total verrätselt. Dann ist die Sache mit dem Lerninteresse eben nicht das, was jedermann kennt. Ich möchte eine Sache begreifen, weil sie mich interessiert. Sondern dann ist die Sache mit dem Lerninteresse die Sache eines Organs im Gehirn namens limbisches System, das, wie er sagt, kräftig, ich zitiere, emotional erregt werden muss, damit es funktioniert. Da muss dann Dopamin freigesetzt werden, dann klappt es mit dem Lernen. Auf jeden Fall heißt die Konsequenz daraus, man soll nicht auf den Verstand setzen. Man soll nicht aufs Erklären, man soll auf keinen Fall begründen, man soll auf keinen Fall was beibringen, sondern man soll emotional erregen und möglichst mit Dopamin duschen, das limbische System zum Funktionieren bringen. Alles andere würde nur zu verkopftem Unterricht führen und so weiter. Auch das mit dem Vorwissen ist nicht einfach das, was wir jetzt unter Vorwissen. Er muss es ja auch wieder aufs Hirn zurückbiegen. Und das macht er. Vorwissen ist nicht das, was ich über eine Sache bereits weiß oder wissen muss, wenn ich den darauf aufbauenden Gedankengang verstehen will, sondern Vorwissen, darunter versteht er alles, was sich bereits in dem Gehirn, in der Entwicklung des kindlichen Gehirns abgelagert hat. Er dreht damit die Fragestellung schlicht um. Ihn interessiert nicht, welche Kenntnisse und Fertigkeiten dem Erlernen der Bruchrechnung oder des Geigenspiels vorausgesetzt und folglich zu vermitteln sind, sondern er möchte umgekehrt aus den individuellen Hirnablagerungen erschließen, wer was überhaupt lernen kann. Und so weiter. Was kommt dabei raus? Lehrer, die man jetzt fragen würde, was habt ihr jetzt über das Lernen erfahren? Welche praktischen Hilfen habt ihr jetzt erfahren? Müssten, wenn sie ehrlich sind, sagen, dass sie eigentlich nur erfahren haben, dass es mit dem Lernen ganz schwer ist und dass die Hirnforschung eigentlich noch nicht so weit ist, ihnen Hilfen zu geben. Sie täuschen sich. Diese Lektion ist ein bisschen mehr als nur eine Ohnmachtserklärung. Roth hat den Lehrern nämlich mit so einem Vortrag schon geholfen. Aber auf eine merkwürdige Weise. Sie haben, die Lehrer, jetzt aus wissenschaftlichem Munde erfahren, dass die Schwierigkeiten, die die Lehrer in der staatlichen Pflichtschule haben und den Schülern bereiten, nichts damit zu tun hat, wie die Schule organisiert ist, nichts damit zu tun hat, was sie mit den Schülern anstellen, sondern dass alles etwas mit dem Gehirn des Schülers zu tun hat. Wenn also bei allen Ihren Anstrengungen, das ist die Botschaft, die Sie mit nach Hause nehmen können, bei allen Ihren Anstrengungen, wenn Sie sich bemühen, hirngerechte Schulstrukturen zu schaffen, wie immer die auch aussehen mögen, Die Schüler, bestimmte Schüler, nach wie vor, 5. und 6. schreiben, sitzen bleiben, ihr Ziel, den Übergang zum Gymnasium zu erreichen, nicht schaffen. Dann haben sie jetzt aus wissenschaftlichem Munde unwiderlegbar den Hinweis gekriegt, das ist eine Sache der Natur. Da könnt ihr gar nichts dran ändern. Das Gehirn dieser jungen Menschen gibt einfach nicht mehr her. Nehmt es doch bitte mal zur Kenntnis. Diese, ich sage absichtlich rassistische Deutung der Aktivitäten, der Resultate von Lehrertätigkeit, gesellschaftliche Sachen, gesellschaftliche Einrichtungen, die mit den Schülern einiges ärgerlicher anstellen, zu bloßen biologischen Sachverhalten zu erklären und daraus die Legitimation ihres Tuns zu kriegen. Ja, das ist die Botschaft, die Lehrer mit nach Hause nehmen können. Da ändert sich an ihrer Schule nichts, da ändert sich bloß an ihrer Einstellung zur Schule was. Ich bin an den Schwierigkeiten nicht schuld. Die Schule ist auch nicht schuld. Das sind die Gehirne, die leider nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Dafür taugt dieser Quatsch und das macht ihn in gewisser Weise attraktiv. Das bleibt natürlich, ich komme zu meinem Schluss, bleibt natürlich nicht beschränkt auf diesen Bereich der Legitimation von Lehrertätigkeit. Ich habe den rausgenommen, weil der ein bisschen mehr in mein Fach gehört. Legitimationstheorie ist diese Hirnforschung schlicht für alle Aussortierungsprozesse, die Gesellschaft nach ihren Vorgaben, nach ihren politischen und ökonomischen Interessen an Menschen gegen deren Willen vollzieht. An Natur soll es liegen, das hatten wir eben. Wenn Kindern in der hiesigen Schule das Lernen so schwer gemacht wird, dass sie sich das Ziel, zum Studium zugelassen zu werden, abschminken können. Aber auch alle anderen gesellschaftlichen Aussortierungsvorgänge kann man dann als naturdeterminierte Vorgänge besprechen. Machen wir ein paar Beispiele noch. Besonders zur Anwendung, auch in den Debatten, die sich anlässlich dieser Hirnforschung aufgetan haben, macht sich die Anwendung dieser Legitimationstheorie bezahlt, wenn es um die Einordnung von Menschen geht, denen man, wie heißt es soziologisch, abweichendes Verhalten vorwirft, die hierzulande als Störenfriede einsortiert werden. Also, wie heißt es, Kriminelle, Dealer, Kinderschänder, politische Extremisten und so weiter. Urteil ist doch klar, Gehirndeformation, krank. Das ist die schlichte Botschaft, die dieser Theorie entnommen werden kann. Die Frage, was einen Menschen dazu bringt, kriminell zu werden, was einen Menschen dazu bringt, eine Bank zu überfallen, was einen Menschen dazu bringt, zu dealen, was einen Menschen dazu bringt, sich politisch extremen Positionen, welcher auch immer, anzuschließen, ist jenseits des Frage- und Verständnishorizontes dieser Wissenschaft. Dass vielleicht die sogenannten Kriminellen nichts anderes treibt als Not, materielle Not, für die sie sogar in Kauf nehmen, dass sie vielleicht bestraft werden können. Dass andere aus psychologischer Not, die man auch noch hinterfragen kann, handeln. Dass der politische Extremismus, welcher Couleur auch immer, vielleicht ganz schlicht dadurch zu erklären sind, dass Leuten diese falschen Theorien oder richtigen Theorien über Gesellschaft eingeleuchtet haben und sie deswegen teilen, spielt keine Rolle. Sofern der Extremismus stört, hat man hier die Theorie, die sagt, naja, gehört nicht dazu, störend ist abweichend. Für einen normal tickenden Menschen ist es doch wohl selbstverständlich, dass er sich gemäß des Wertekanons dieser Gesellschaft verhält. Weil dieser Wertekanon ist doch sowas von menschengemäß, sowas von naturgemäß, deutsche Leitkultur und so weiter. Dass alles andere, was sich dagegen vergeht, nicht menschengemäß, also notwendigerweise auf einen Naturdefekt zurückzuführen ist. Das ist die Logik. Ich will ganz kurz nochmal eben, weil einem dieser Gedankengang auch für sich begegnet, ohne dass man diesen ganzen Vorbau der Hirnforschung da haben muss, der Hirnpsychologie haben muss, nochmal eben zwei Hinweise, zwei Tipps geben, wie man das widerlegen kann. Na, ich mache es mit einem ab, das reicht denn schon. Was ist eigentlich abweichendes Verhalten? Was ist eigentlich störend? Interessante Frage. Wenn man sich mal vorstellt, das ist ja wohl als störendes Verhalten, dass ein Krimineller, ein Dealer, ein Neofaschist stört in dieser Gesellschaft. Ein Neofaschist würde in einer faschistischen Gesellschaft wohl kaum des abweichenden Verhaltens bezichtigt werden. Ja, was ist denn dann? Hier wird er gesagt, krankes Gehirn. Im Faschismus hätte ein Faschist kein krankes, sondern das absolut normale, deutschengemäße Gehirn, wie jedermann weiß. Oder das Beispiel umgekehrt. Im Faschismus ist der Widerständler gegen Hitler, genau mit denselben Argumenten. Nicht nur für einen Menschen, der eine andere Auffassung gehabt hat, sondern für undeutsch erklärt worden. Das wissen viele noch. Für undeutsch erklärt worden, und undeutsch ist ja eine Sache der Rasse, der Natur. Das galt wohlgemerkt bis 1945. Nach 1945. 5 Minuten nach Kriegsende ist derselbe Mensch als Widerstandskämpfer gefeiert worden. Ja, was denn nun? Was ist denn jetzt mit seinem Hirn? Das Hirn ist ja wohl dasselbe gewesen. Vor Kriegsende war es ein beschädigtes Hirn. Nach Kriegsende war es überhaupt das beste funktionierende Hirn, das man sich nur vorstellen kann. Wir merken die Absurdität dieser ganzen Konstruktion, die einfach nicht wahrhaben will. Dass Störungen immer die zu hinterfragen sind, welche Verhältnisse sind es eigentlich, die ein bestimmtes Verhalten als störend deklarieren? Dass das mit Natur wohl nichts zu tun haben kann. Übrigens, das ist meine Schlussbemerkung, aufpasst, diese ganze, stimmt, Spanien gegen Frankreich, ich weiß schon, diese ganze Abteilung, die ich jetzt vorgetragen habe, soll man bitteschön auch nicht überbewerten. Alles, was ich jetzt gesagt habe, hat mit praktischer Politik, so wie sie hierzulande läuft, mit Sozialpolitik, mit Wirtschaftspolitik, mit Außenpolitik, mit Innenpolitik nicht die Bohne zu tun. Es hat schon seinen guten Grund, dass das Ganze sich in Feuilletons abspielt. Als absurder geistiger Überbau. Kein Mensch, kein Justizminister etwa, käme je auf die Idee, aus dieser Hirnphilosophie den Schluss zu ziehen, ja verdammt nochmal, wir können ja unser ganzes Rechtssystem einfalten, zusammenfalten und wegschmeißen, weil die Menschen sind doch für ihr Handeln nicht verantwortlich. Wenn sie für ihr Handeln nicht verantwortlich sind, sind sie ja auch nicht schuldfähig. Oder wie Roth es gesagt hat, ja, wenn es das Ich als die Instanz des bewussten Willens nicht gibt, wen soll man denn dann bestrafen? Wie kann man eigentlich das Gehirn bestrafen, wenn man das nicht schuldfähige Ich nicht bestrafen will? Übrigens hochinteressant, ne? Allein schon diese Frage, ich habe Roth zitiert jetzt, wie kann man eigentlich das Gehirn bestrafen, ist eine bodenlose, ich werde mal ausfallen, bodenlose Schweinerei. Wenn er nämlich sagen würde, es liegt am Gehirn, an der Natur, dann verbietet sich Strafen. Natur kann ich nicht bestrafen, wenn mein Blinddarm mich zwickt, sage ich auch nicht 3 Tage kein Taschengeld oder irgend sowas. Oder du wirst eingesperrt. Nichts da. Das ist eine Naturfrage und sonst nichts. Dann erhält an dem Urteil, es ist Natur fest, möchte aber zugleich das Strafen weitermachen. Absurd. und kommt dann, und das ist dann ein heißer Übergang, da ist allein schon die Frage gemein, wie bestraft man eigentlich die Natur des Gehirns? Ich muss das nicht weiterdenken. Jeder weiß, in welche Richtung so etwas ginge, wenn es dann irgendjemandem einleuchten würde, tut es aber nicht. Übrigens, der Singer hat an der Stelle sehr zum Ärger der Professoren aus der juristischen Fakultät den Schluss gezogen, der sachlich gemäß dieser falschen Theorie viel näher liegt. Nämlich, wenn sie schuldunfähig sind, dann kann man sie doch eigentlich gar nicht bestrafen, sollte man doch ein bisschen lockerer mit denen umgehen. Eigentlich der Sache nach konsequenter, ein Sturm der Entrüstung, da haben sie plötzlich gemerkt, dass dieses freie Spintisieren in dieser Hirnphilosophie zu Konsequenzen kommt, die tatsächlich den Rechtsstaat unterhöhlen würden. Darum, das kann ja nicht gehen, das darf nicht sein. Sie können sich sicher sein, einem Justizminister fällt das sowieso nicht ein, der ist streng dafür und lässt sich so ein Quatsch natürlich sowieso nicht beirren, dass es nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zugibt, dass wenn jemand sich am Eigentum vergeht, dann muss er seine Strafe kriegen, weil sich gegen das Eigentum zu vergehen, gehört sich nicht in dieser Gesellschaft. Alle diejenigen, die nichts zum Beißen haben, weil sie kein Eigentum haben, sollen sich gefällig als dienstbare Knechte der Eigentümer aufführen. Wenn sie es nicht machen, dann haben sie ihre Strafe auch verdient. Das ist der Rechtsstaat und der bleibt so und daran wird sich nichts ändern. Also zusammengefasst, der praktische Konsequenzen soll man von dem Zeug, in praktische Konsequenzen soll man das Zeug nicht weiterdenken. Es ist im Bereich der Ideologien angesiedelt, es ist im Bereich der Legitimationstheorien angesiedelt. Aber leider muss ich sagen, auch dort kann es viel geistige Verwüstungen anrichten. Das war's. Danke. Ja, also ich stehe zur Frage zur Verfügung. Bitte, gleich die erste.
Ja. Sie haben allerdings keinen direkten Beweis dafür gebracht, dass es einen freien Willen gibt. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit betrachten würde, dass der Mensch von dem, was er denkt und was er will, lediglich das Ergebnis von dem ist, was seine Erfahrung gibt, und ein paar Assoziationen dazu, könnten Sie nicht unbedingt als freien Willen betrachten, sondern es wäre eher das Ergebnis von den ganzen Erfahrungen.
Was ist deine Erfahrung?
Meine Frage an dich.
Ja.
Was hast du gerade eben gemacht?
Gedacht. Verschiedene Erfahrungen, die ich hatte, Assoziationen.
Ehrlich. Was ist sowas wie Urteil geworden?
Urteil. Ja, was ich gehört habe, nachdem bewertet, was ich vorher schon gehört habe.
Und gesagt, da fehlt mir was. Da fehlt mir was. Da bin ich nicht zufrieden mit. Jetzt entscheide ich mich, eine Frage zu stellen.
Ja, das ist die Frage. Das Ganze aus so einer kreativen Distanz wie freier Wille, das ist ein individueller freier Wille, oder ist es lediglich ein Wille erfahren?
Wollten Sie diese Frage stellen oder wollten Sie die nicht Frage stellen? Die Frage nicht stellen.
War es eine kreative Distanz in meinem Kopf, die mich dazu gebracht hat, einen Willen zu haben, oder habe ich lediglich aus meinem
Also wissen Sie, wenn es eine kreative Instanz war in Ihrem Kopf und Sie selbst eigentlich diese Frage gar nicht stellen wollten, sehe ich mich nicht gezwungen, sie zu beantworten. Nein. Also erstens, das wissen Sie doch, da müssen wir gar nicht lange rumreden, das ist Getue. Sie wollten diese Frage stellen, Sie haben sie auch gestellt. Das war das, was er angesprochen hat. Das Rationelle will ich mal aufgreifen. Sie machen eine Differenz zwischen geistigen Vorgängen, freiem Willen und Erfahrung. Deswegen ein Satz zur Erfahrung. Was ist denn bitteschön eine Erfahrung? Die Erfahrung ist die Konfrontation des Menschen als durch seinen Geist bestimmt, der ist gerade weggegangen, der Autor, mit der äußeren Umwelt, mit der äußeren Objektivität. So, all das, was Erfahrung ist, ist immer eine Form der geistigen Verarbeitung von Umgebung, in der der Mensch lebt. Sonst gibt es Erfahrungen. Es ist nie, ich habe mich gestoßen. Irgendwo ist eine Kante, ich habe mich gestoßen. Da hast du dich gestoßen, da hast du einen blauen Fleck. Erfahrung heißt, ab sofort mache ich um diese Kante einen Bogen. Das ist ein Schluss daraus. Also habe ich einen Schluss gezogen. Ich möchte mich an dieser Kante nicht mehr stoßen. Das tut weh. In Zukunft entscheide ich mich, einen anderen Weg zu nehmen. Ich wollte nichts anderes sagen als die Behauptung, es sei nicht der freie Wille, weil es könnte Erfahrung sein, ist ein ganz falscher Gegensatz, weil natürlich all das, was in die Gründe für Willensentscheidungen eingeht, Erfahrungen sind, aber Erfahrungen sind nichts anderes als geistige Verarbeitung von dem, wie der Mensch in der Welt herum lebt, wie die Welt ihm gegenübertritt und so weiter. Diese Erfahrungen können mehr oder weniger theoretisch sein. Die einen reflektieren über das, was ihnen passiert, mehr und die anderen weniger. Die einen sagen, geschieht mir gescheit recht, warum passe ich nicht auf? Die anderen sagen, das ist eine falsche Konstruktion der Ecke, die muss man anders konstruieren. Und die dritten sagen, warum bin ich auch blöd gegangen? Und so weiter. Und ich kann auch Beispiele nehmen, die ein bisschen höher gestochen sind. Dann sind die Erfahrungen entsprechend anders theoretisch verarbeitet. Also der Gegensatz, den Sie unterstellen, ist ein falscher. Und die Tatsache, dass Sie die Frage gestellt haben, widerlegt auch schon das Ansinnen Ihrer Frage selber. Nicht?
Jetzt kommt es wieder an die Frage, ist halt die, bezeichnen Sie das, wenn man den Mensch jetzt, also rein theoretisch, ich weiß es halt nicht genauer, der Mensch könnte einfach eine Art selbstprogrammierender Computer sein, ohne irgendwelche nicht erklärbaren Dinge. Ganz einfach und schlicht funktioniert mit Assoziationen. Nennen Sie das schon einen freien Willen?
Ich würde, wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen, was der Mensch alles sein könnte, dann würde ich sagen, der Mensch könnte, folgen wir Herrn Däniken, ein von Außerirdischen gesteuertes Wesen sein. Er könnte, folgen wir Douglas Adams, ein Mensch sein, der von Mäusen, die in Gittern laufen und scheinbar Experimentierobjekte der Menschen sind, gesteuert sein, weil es sich in Wahrheit ganz anders um. Es könnte auch sein, dass der Mensch eigentlich gar kein Mensch ist, sondern ein Haufen Gelee. Wissen Sie, was ich Ihnen damit sagen will? Die Abteilung, Ihr Einstieg könnte, was könnte alles sein, verabschiedet sich im Ausgangspunkt der Frage von dem, was überhaupt nur geklärt werden kann. Sie stellen mit Ihrer Frage vielleicht die pure Vorstellung, die pure Möglichkeit dessen, was alles sein könnte, entfernen sich damit von erklärbaren Gegenständen und bewegen sich nur noch im Reich von Fantasie. Und das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das ist meine Antwort darauf.
Ist Ihre Argumentation?
Bitte?
Das war voll und bloß. Ach, das geht mit Ihrer Grundhaltung zu. Ja. Aber Sie bringen windweite Argumente, Kollegen, und einen einzigen Versuch, auf den Niederlande wäre es verwiesen, ohne ihn zu nennen, und einen einzigen Versuch zu nennen, aufgrund dessen wir erschließen können, wie weit denn die Argumente der Grundworte reichen. Das ist unwissenschaftlich polemisch. Zum Zweiten, der Versuch, den Sie psychologisch versuchen, an den Zocken, und der wird jetzt noch nicht anstrengen. Die Fragestellung war nämlich die, warum die Personen, die rechten Socken immer begriffen hatten und nicht beliebige. Das wollten Liste zum Wilson herausfinden. Das ist der Argumentation, der Grundargumenten kommt gar zu. Aber sie argumentieren in hohem Maße die Probleme, das machen damit die ganze Grundforschung. Nur diese, wir nennen es einfach nur Rot, aber dahinter ist es in der Grundforschung. Und das finde ich unwissenschaftlich. Problem.
Nee, Täuschung. Also erstens habe ich kann es noch mal betonen, wenn es nicht rübergekommen ist. Ich habe gleich am Anfang gesagt, die Hirnforschung ist eine Naturwissenschaft, die geht ihren Gang. Da habe ich mich nicht reinzumischen, die kriegt was raus, wie das Gehirn als Naturding funktioniert. Mit der beschäftige ich mich nicht. Die wird schon ihre vernünftigen Ergebnisse rausgefunden haben. Und so wie ich mich mit Hirnforschern, mit Biologen unterhalten habe, lachen die sich sowieso in der Regel einen Ast über das, was Roth und Singer an Konsequenzen ziehen. Also da mache ich eine riesengroße Zäsur. Ja? Das ist das Erste. Ich befasse mich nur mit Schlussfolgerungen, die diese Abteilung, Roth, Singer, Prinz und noch ein paar andere, die Magdeburger etc., Sie kennen sich ja da aus, aus Experimenten und aus Befunden der, ich sage es nochmal, seriösen Hirnforschung ziehen. Und da habe ich die Schlüsse kritisiert. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, seit wann ist Polemik keine Sorte der wissenschaftlichen Argumentation? Das nur als Nebengeschichte. Wenn Sie behaupten, ich hätte windelweich argumentiert, dann beweisen Sie mir an meinen Argumenten die Unstimmigkeit. Denn windelweich heißt ja wohl Unstimmigkeit.
Nein, windelweich bedeutet, Sie haben keinerlei Argumente gebracht, weswegen Sie Ihre Unwort. Sie haben uns keinen Versuch genannt. Aufgrund des Lehrversuchs hätten wir nämlich zurückschließen können, dass Ihre Argumentation ja vielleicht tatsächlich ganz richtig ist. Sie bringen nur die Argumente von Rosenthaler selbst übergreifen, ohne dass Sie die Möglichkeit haben, eine andere Sache.
Ach, wissen Sie, anderthalb Stunden zu reden und dabei nichts zu sagen, das kriege ich nicht mehr fertig. Den Liebet-Versuch, ich habe gesagt, wer den wissen möchte, trage ich ihn nach. Ich trage gerne nach. Soll ich es machen? Ich versuche es kurz zu machen, weil Sie darauf insistieren. Es handelt sich um Folgendes. Ein Versuch, es ist schon hochinteressant, dass ausgerechnet dieser Versuch des amerikanischen Forschers namens Liebet zu dem Beweismittel erklärt worden ist. Alle Welt redet immer nur über diesen Versuch. Übrigens, Liebet selber redet über ihn ganz anders. Worum geht's? In den 80er Jahren hat dieser Liebet und Mitarbeiter eine Untersuchung durchgeführt, die das Verhältnis von Bereitschaftspotenzial und Willensakt, ich mache es gleich in Deutsch, Bereitschaftspotenzial und Willensakt untersuchen will. Das Experiment ist folgendermaßen verlaufen. Liebet hat Versuchspersonen angehalten, in bestimmten Zeitabständen ihren Finger zu bewegen oder ihre Hand zu bewegen, ist egal, und sich zugleich zu merken, wann sie den Entschluss dazu gefasst haben, den Finger zu bewegen. Und sollten sich diesen Zeitpunkt des Entschlusses merken an der Position einer rotierenden Scheibe, auf der ein roter Punkt war. Also sie sollten sich merken, als der rote Punkt da war, habe ich mich entschlossen, meinen Finger zu bewegen. Das Ganze wurde genau gemessen, wurde genau registriert. Da möchte ich überhaupt keine Messfehler zum Material meiner Kritik machen. Was haben Sie jetzt rausgefunden? Rausgefunden haben Sie anhand von Hirnströmungen, dass, man achte darauf, 500 Millisekunden vor dem gemerkten und später bekannt gegebenen Zeitpunkt des Entschlusses, also zum Beispiel als der rote Punkt auf der rotierenden Scheibe auf 9 Uhr stand oder auf 12, 500 Millisekunden bevor dieser Entschluss nach Bekanntgabe des Probanden gefasst worden sind, im Gehirn schon deutliche neuronale Aktivitäten messbar waren. Also so eine Kurve, bisschen mehr Zacken, mehr Ausschläge hatte, bevor dann tatsächlich der Entschluss gefasst und dann durchgeführt worden ist. Rot sagt dazu, das ist das Experiment, Rot sagt dazu, ich zitiere Rot, jetzt bin ich nicht mehr bei der Psychologie oder bei der Physiologie, sondern ich bin bei dieser Hirnforschung namens Roth, Hirnphilosophie habe ich sie genannt. Roth sagt dazu, damit hat Liebet nachgewiesen, dass der Willensentschluss nicht die eigentliche Ursache einer Handlung ist, sondern bloß eine Begleitempfindung, nur das Gefühl, eine Einbildung eines Willensentschlusses, die auftritt, nachdem bereits kortikale Prozesse den Entschluss gefasst haben. Und er resümiert diese Forschung. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder bei Roth. Die Autonomie des, aus diesem Experiment, zu diesem Schluss, die Autonomie des menschlichen Handelns ist nicht im subjektiv empfundenen Willensakt begründet, sondern in der Fähigkeit des Gehirns aus innerem Antrieb Handlungen durchzuführen. Übrigens, Libet selber ist da in der Ausdeutung seines Versuchs ganz anders, sehr viel vorsichtiger. Er schreibt in dem Aufsatz selber, in dem er dieses Experiment berichtet, die Annahme, dass die deterministische Natur der physikalisch beobachtbaren Welt subjektiv bewusste Funktionen und Ereignisse erklären kann, ist ein spekulativer Glaube und keine wissenschaftlich bewiesene Tatsache. Also er macht was ganz anderes draus. Wir sind also weg davon, wir sind wieder bei der Deutung durch diese Sorte Philosophie. Der sagt, naja, wenn vorher was gemessen worden ist, 500 Millisekunden vorher, bevor der Mensch seinen Entschluss als willentlicher Akt gefasst hat, dann ist doch ganz klar, muss der eigentliche Entschluss vorher gefallen sein, nämlich als Resultat kortikaler Prozesse. Und der Entschluss, den der Mensch bekannt gegeben hat, als der Punkt oben, war es nur der Eingebildete, nicht der Wahre. So. Man könnte es jetzt mit Libet beenden und sagen, naja, wenn der selber sagt, das ist alles spekulativ, was daraus gefolgert wird. Ich will mal nur ganz kurz, auch da haben andere schon ein bisschen nachgebohrt, mal sagen, wie sich dieser Sachverhalt auflöst. Was da 500 Millisekunden vorher gemessen worden ist, können die gar nicht angeben. Die haben bloß was gemessen. Ein physikalisches Ereignis haben sie gemessen. Sie können nicht aus dem Messergebnis sagen, das war dieser geistige Entschluss zum Fingerheben. Das geht gar nicht. Aus physikalischen Kurven kann man das nicht erschließen. Habe ich vorhin schon gesagt. Erstens. Zweitens.
Kann ich aber sagen, was Sie sagen können? Sie sagen, die 500 Millisekunden ist ja so viel Zeit, da kann man 5 Meter laufen, also was man so aus dem 100 Meter Lauf weiß.
Ja.
Man kann schon vorher sagen, wenn ich diese Kurve sehe, gleich wird er sagen, ich hab's, an der Dings habe ich den Entschluss gefasst. Das kann man voraussagen. Insofern kann man ja überprüfen, ob Sie richtig gedacht haben. Also ist es dann wahrscheinlich, dass das ist.
Was? Stellen Sie sich mal nur das Messergebnis getrennt von dem experimentellen Zusammenhang vor. Können Sie aus dem irgendwas entnehmen? Nur die Kurve.
Experiment kann ich voraussagen machen.
Nein, Sie können überhaupt nur diese Deutung der Kurve, also 5 Meter vorher, machen, weil Sie wissen, es geht darum, dass der Mensch seinen Entschluss, den Finger zu heben, durchzuführen hat. Das ist die Voraussetzung. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ganze Experiment lebt davon, dass man getrennt das Wissen um die geistigen Aktivitäten hat, deren Determination durch das Gehirn man nachweisen will. Darf ich mal eben kurz das zu Ende machen?
Ganz kurz noch ein Kommentar, nur ganz kurz, dass man nichts genaues aus den Kurven schließen kann, liegt wohl vor allem daran, dass das Gehirn so komplex ist, als dass wir mit unserer jetzigen Technik durchkommen. Das heißt, was da noch passiert, wenn man die Technik also genau genug messen zu können.
Nein, das ist etwas anderes. Ich habe vorhin gesagt, erinnern Sie sich an das Argument. Ja, das kann sein. Hat aber mit Komplexität des Gehirns nichts zu tun, sondern das heißt, hat mit dem Stand der Hirnforschung was zu tun. Wenn ich hinreichend genug nachgeforscht habe und weiß, durch tausende von Experimenten, dass eine bestimmte gemessene neuronale Aktivität eine bestimmte Signifikanz aufweist, bei tausenden von Versuchspersonen, in allen Kulturen, in allen Altern, Kulturen streiche ich durch, in allen Altern, dann kann ich rückschließen, dass wenn ich eine bestimmte neuronale Struktur physikalisch ermittle, dass das wahrscheinlich das Abbild von jener geistigen Aktivität ist. Aber auch nur das Abbild und nicht der Grund. Das ist möglich und nicht der Grund. Nein. Darf ich mal eben zu Ende das Experiment zu Ende machen? Ja? Ansonsten, liebe Freunde hier im Saal, die Widerlegungen, die ich vorher gebracht habe, sind mir viel wichtiger als dieses komische Libet-Experiment. Denken Sie daran, was ich gesagt habe über die erfundenen Erklärungsnotstände. Denken Sie über die Paradoxien nach. Denken Sie darüber nach, was ich gesagt habe über den Fehlschluss. Weil sich geistige Aktivitäten neuronal messen lassen, seien sie identisch oder der Grund damit. Das sind die entscheidenden Widerlegungen. Da brauche ich das ganze Libet nicht. Aber weil ich es angesprochen habe, mache ich es zu Ende. Gerade auch, weil Sie nochmal interveniert haben. Nehmen wir es doch uns mal eben vor. Was ist denn daran merkwürdig, dass vor dem Experiment, 500 Millisekunden vor dem Experiment, übrigens vorher gibt es schon kleine Ausschläge und so weiter, kann man alles in dem Dings nachlesen von Libet. Was soll daran merkwürdig sein, dass vor dem Experiment geistige Aktivitäten zu messen sind? Sieht man einmal davon ab, dass die bewusste Teilnahme an dem Experiment die Voraussetzung für die Messung von Aktivitäten ist, die dann unbewusst vonstatten gehen, dass also bewusster Wille unbewusste Handlungsimpulse einleiten sollen, davon will ich gar nicht weiter reden. Sieht man auch davon ab, dass die Hirnphilosophen gar nicht wissen, ich habe es eben schon gesagt, für welche geistige Aktivität jetzt eigentlich die vorher gemessene Kurve eigentlich stehen soll, dann bleibt immer noch Folgendes. Die Anlage des Experimentes selber fordert die Versuchsperson zu permanenter Aufmerksamkeit auf. Zu permanenter Aufmerksamkeit ist eine geistige Aktivität, Aufmerksamkeit, die sich auf den Versuch richten soll. Er soll sich in jeder Sekunde des Versuchs ja selbst die Frage vorlegen, die nächste geistige Aktivität. Bei welcher Stellung des roten Punktes soll ich jetzt den Finger bewegen? Um sich dann irgendwann zu entscheiden, bei der Stellung werde ich den Entschluss fassen. Das ist aber noch nicht der Entschluss selber. Sondern dann ist die Aufmerksamkeit wieder angestiegen, weil er muss jetzt warten. So, jetzt ist der Punkt da, jetzt habe ich mich entschlossen. Eine merkwürdige Verdoppelung. Er entschließt sich, sich dann zu entschließen. Merkwürdige geistige Aktivitäten höchster Aufmerksamkeit, die alle vorher sind. Ja, und dann sagt er, jetzt habe ich mich entschlossen und er macht das irgendwann. Das sind mindestens vier verschiedene geistige Aktivitäten, die das Experiment, unterschiedlichster Art, die das Experiment ihm vorher abverlangt. Ja, und da wundert es irgendeinen, dass da vorher Ausschläge dieser und jener Art sind. Das ist doch absurd. So, dieser Kritik stehe ich übrigens nicht allein da. Wie gesagt, Kronzeuge ist Libet selber und ein paar andere auch. Ich möchte es damit eigentlich, man kann da noch mehr drüber sagen, ich möchte es eigentlich mit dieser Widerlegung bewenden lassen. Das Libet-Experiment taugt nichts und es sollte einem schon verdächtig vorkommen, dass die gesamte Hirnphilosophie von Roth und anderen sich immer wieder auf dieses eine stützt und sich überhaupt nicht irritiert lässt davon, dass der Libet sagt, lieben Leute, das ist doch alles Quatsch, die Deutung. Der selber sagt es. Aber mein zentrales Argument ist nicht Libet, sondern was ich jetzt dazu gesagt habe.
Jetzt können Sie Ihre Argumente besser nachvollziehen. Es ist unfair, irgendwas zu verwalten, dann irgendwas abzuleiten, ohne dass man was bekommt.
Naja, ich habe Ihnen ja gesagt, die anderen Argumente sind eigentlich für mich viel wichtiger gewesen. Aber weil Sie gesagt haben, Sie wollten es wissen, habe ich es nochmal nachgetragen. Das ist selbstverständlich für mich, ist doch ganz klar. Aber eigentlich müssten wir jetzt, wäre meine Intention, mich über die drei eben vorher nochmal zusammengefassten, für mich zentraleren Widerlegungen auseinandersetzen. So, jetzt waren aber, glaube ich, waren noch Fortmeldungen, habe ich irgendwelche übersehen, ich weiß es gar nicht. Eins und zwei.
Ja, ich wollte nur eins sagen mit der Widerlegung. Sie hatten ja die Beispiele angeführt, das ist banal zu sagen, also was Sie als erstes Beispiel hatten, dass die Leute was anderes tun, als was sie sagen. Und sie sagen, das ist ja alles leicht zu erklären. Hinterher haben Sie gesagt, unser Schulsystem, das sind ja die banalen Voraussetzungen, ich muss Interesse haben, ich muss Vorwissen haben. Wenn Sie das angeführt hätten, die Lehrer denken immer, sie unterrichten, Aber in Wirklichkeit, weil ja die Vorbedingungen nicht erfüllt sind und das Vorwissen ist nicht da und das Interesse ist nicht da, dann ist es gar kein Unterrichten. Also der Schüler kann nicht lernen. Das ist also die, das hätten Sie ja als Beispiel, was der scheinbar den Politikern und den Lehrern selber gar nicht auffällt.
Das war das zweite Beispiel.
Ja,
das der zweite Fall war das.
Sie doch fairerweise dann gleich sagen können.
Also mein zweiter Fall war das. Ne? Wieso kommt es? Da müht man sich ab an den Kindern und die will denen was beibringen und die lernen nicht.
Insofern haben Sie ja dasselbe Ziel. Man könnte das dann benutzen für Politik, dass man sagt, Leute, das sind die Vorbedingungen der Naturwissenschaft, dass Lernen stattfindet. Das System ist nicht so, also muss das geändert werden. Das ist doch ein ganz starkes Argument auch in Ihrem Sinne.
Ich habe bloß keine naturwissenschaftliche Vorbedingung entdeckt, sondern ich habe bloß auch gerade in Ihrem Verweis nochmal nur gesellschaftlich errichtete Hindernisse für vernünftiges Lernen entdeckt, von denen ich aber, das wäre ein anderes Thema, sagen muss, die sind sehr absichtsvoll in dieser Gesellschaft initiiert. Aber das ist ein anderes Thema. Übrigens, kleiner Hinweis, da habe ich ein ganz dickes Buch drüber geschrieben, das kann man alles da nachlesen. Das ist aber, glaube ich, gerade, nee, ist, nächste Woche kommt es wieder, es ist in der vierten Auflage, Erziehung und Kapitalismus, da kann man es wieder kriegen. Nächste Woche ist es wieder ein Buchhandel. So, jetzt haben wir
ja, das ist ein Paradoxon, das Sie genannt haben. Also ich finde, es ist gar kein Paradoxon, weil ein freier Wille nicht dafür notwendig ist, sondern eine Erkenntnis zu haben. Es könnte auch anders funktionieren. Sagen wir, einfaches Beispiel, Zufall. Zufällige Kombination von Erfahrungen, die man gemacht hat.
Ich habe nicht verstanden, akustisch.
Die Erde könnte auch ein Würde sein. Achtung beim Rausgehen, das könnte sich bekannt haben.
Das ist bei der Hinweis auf das Könnte. Sie müssen wirklich aufpassen mit dem Könnte. Das ist die Vorbemerkung.
Ich benutze das absichtlich.
Ja, und ich sage Ihnen, es ist eine schwierige Sache zu argumentieren, aber ich will das Könnte mal wegnehmen und will den Zufall aufgreifen. Wie ich vorhin auch gesagt habe, das Rationelle an dem Argument war Erfahrung, aber das stimmt halt nicht. In der Tat, im Wissenschaftsprozess können Zufälle eine Rolle spielen. Aber wie werden Zufälle, wenn im Wissenschaftsprozess oder wodurch werden Zufälle im Wissenschaftsprozess zu einem wichtigen Datum? Dass ein zufälliges Experiment, eine zufällige, was weiß ich, chemisch hergestellte Verbindung jetzt untersucht wird mit den Resultaten, mit den Ergebnissen der Wissenschaft. So, passiert Folgendes. Stößt jemand an einen Tisch mit 27 Reagenzgläsern, die fallen um, ihre Inhalte vermischen sich, und jetzt will ich mal nicht den Worst Case annehmen, dass alles in die Luft fliegt, sondern ich will annehmen, auf einmal kann der Asthmatiker im Labor wieder wunderbar durchatmen. Wie kommt das? So, jetzt geht's los. Der Ausgangspunkt ist ein zufälliges und nicht bewusst initiiertes Experiment. Zufällig hat sich was ereignet. Der Zufall für sich ist nichts. Eine Rolle in der Wissenschaft spielt er erst in dem Moment, wo die sich fragen, wie ist denn das bitteschön, was da zufällig entstanden wird, zu erklären? Und jetzt müssen Sie Ihren ganzen wissenschaftlichen Scharfsinn als Chemiker zusammennehmen, um herauszufinden, wie denn die Verbindung von diesen verschiedenen Reagenzien auf einmal den Asthmatiker von seinem Leiden befreit hat. Und es war nicht der Glaube im Spiel.
Ja, die Frage ist halt, wo exakt ist der freie Wille da?
Also der war mit Sicherheit nicht da, als der Forschungsassistent an den Tisch gestoßen ist. Das kann man schon mal ausstoßen. Das wollte er nicht. Er ist dann ins Spiel gekommen, als sie gesagt haben, wir wollen diese Wirkung, die sich ohne unser Zutun ereignet hat, erklären. Das ist er. Punkt.
Man könnte auch
nein, aufpassen könnte. Könnte. Passen Sie auf mit könnte.
Ich habe hier nur so eine Betonung auf den freien Willen, was du jetzt fragst. Wo ist denn der? Das ist schon immer der freie Wille, den wir jetzt wissen, dass das Projekt ist. Gibt es einen Willen für dich? Bist du mit einem Willen ausgestattet?
Es scheint mir so.
Mann, aber du entscheidest doch die ganze Zeit, das zu sagen. Wer macht das denn? Das machst du doch gerade die ganze Zeit. Das ist doch dein Wille.
Es scheint so, ja.
Ich habe aber keinen Beweis dafür. Ich
verstehe es mit dem Zombie. Kann man schlecht sagen.
Guck mal, ist das jetzt, wenn du jetzt sagst, es ist scheiße, ist das jetzt wahr, was du da gesagt hast? musst du alles
sagen. Jedes Abend, ja.
Nein, das ist eine schlichte Trockenheit.
Ich habe aber Grenzen der Weisheit. Das ist halt ein Sachsystem.
Also die Argumentation von ihm.
Soll doch mal kurz gesagt, dass du das die ganze Zeit machst.
Wie gesagt, wenn ich fremdbestimmt wäre und es nur nicht wüsste, dann könnte ich auch gar nicht erkennen.
Ja, dann wäre. Wir befinden uns wieder im Reich von Herrn Däniken. Und nicht in der Wissenschaft. Die Abteilung scheinbar willentlich lebt nur davon, dass sie sich die Freiheit des Geistes, sich allen möglichen Schwachsinn über sich selbst auszudenken, nicht nehmen lassen wollen, ohne sich von dem, was tatsächlich ihr Tun ist, ihre Gedanken bestimmen zu lassen. Und das ist die Abteilung Däniken oder Zombie, wie er sagte. Und ernst nehmen sie es für sich selber also auch nicht. Müssen Sie aufpassen, wenn Sie jetzt nicht nur, dass Sie sich dann stoßen können, wenn Sie aufstehen, sondern es könnte sein, dass Sie sich auch nur scheinbar gestoßen haben.
Ja, es geht ja immer so ein bisschen um diese Namensgebung, wenn ich das frei oder nicht. Sie haben ja das Beispiel mit der Kante, wo man sich stößt und hinterher beschließt, aus freiem Willen, nächstes Mal gehe ich woanders, dass ich mich nicht stoße. Jedes Tier macht das doch eigentlich so. Würden Sie also sagen, jedes Tier hat auch einen freien Willen oder wo fängt das an?
Ich kenne kein Tier, diese Erfahrung, diese schlechte Erfahrung, die ich einmal gemacht habe, möchte ich nicht nochmal machen. Oder ich habe vorhin gesagt, etwas gehobener die Erfahrung ausgedrückt, diese architektonische Konstruktion ist unpraktisch. Kenne ich nicht das Tier. Sehen Sie, das ist in dem Sinne keine Erfahrung, sondern es ist instinktgeleitetes Verhalten, es ist ein Reizreaktionsmechanismus. Nein, es ist kein anderes Wort. Reizreaktion, das gibt es bei Tieren, das ist eine Instinktabteilung.
Hier, das ist die Frage, wie weit geht es
Ihnen? Jetzt frage ich Sie wieder, was machen Sie gerade? Ist das eine pure Reaktion auf die Reize, die ich hier abgelassen habe? Oder haben Sie nachgedacht über das, was ich gesagt habe und haben einen Einwand?
Ich dachte, ich habe einen.
Gut. Ich denke auch. Könnt ihr ein bisschen leise sein davon?
Was wirklich passiert ist, wie würden Sie sich denn verhalten haben, ein Neunjähriger kommt von der Schule nach Hause und sagt, der Lehrer, was der da erklärt und erzählt, das interessiert mich nicht. Ich habe ein anderes
Problem. Dem würde ich sagen, ich glaube, du verwechselst das Gehirn mit Interesse. Dass du ein anderes Interesse hast, das glaube ich sofort. Deswegen interessiert dich das nicht, was der Mensch dort vorne in der Schule dir beibringen will. Die Sache mit dem Gehirn, das ist in dem Fall wirklich eine Verwechslung oder der hat was Falsches gelernt?
Ja,
der hat rot gelesen. Der Neunjährige. Nein, es gibt natürlich kindliche Formen der Erklärung, das gibt es schon. Ne? Dass ein Kind sagt, komisch, eigentlich verlangt Schule, dass ich mit meinem Interesse bei der Sache bin. Jetzt ist das partout nicht der Fall. So, jetzt kann es auch bei einem Kind passieren, dass er einen Fehlschluss macht. Dann bin ich wohl anders konstruiert. Statt nur, ich will was anderes. Dann muss man ihm sagen, nein, du bist überhaupt nicht anders konstruiert. Sag mir einfach, was du willst und warum dich das nicht interessiert, was der Lehrer macht. Dann streiten wir darüber. Dann kann ich dir entweder sagen, vergiss es sowieso, was der Lehrer macht, das ist sowieso unvernünftig, oder ich sage dir, na, sollst du vielleicht aufpassen und wir üben es nochmal zu Hause. Und dein Interesse ist ordentlich,
kannst du nachher machen oder dein Interesse finde ich auch nicht toll, was du da machst. Da hätte ich folgende Einwände gegen. Also so muss man, also ich wollte nicht polemisch zurückweisen, ich wollte bloß sagen, es gibt auch bei Kindern schon diese falsche Überlegungen, wenn ich nicht so ticke wie verlangt, ja, dann bin ich vielleicht anders. Dann haben sie schon Formen der gesellschaftlichen Stigmatisierung, die ihnen in der Schule über den Weg laufen, sich zu eigen gemacht. Und die muss man ihnen dann austreiben.
Und der Lehrer sagt umgekehrt, kein Einsichtsmittel,
ja. Da muss man ihm sagen, eine dümmere Ausrede ist mir im Leben noch nicht runtergekommen. Sie bringen das dem Kind nicht bei und schieben alles, was Sie nicht hinkriegen, auf das Kind. Das ist die Sache. Weil der Schluss auf den fehlenden Einsichtwillen, den hat er gezogen, weil er irgendwann aufgehört hat, dem Kind was beizubringen. Er hat es 5-mal gemacht, das Kind hat es immer noch nicht gemacht, immer noch nicht begriffen. Jetzt sagt er, dann liegt es am fehlenden Einsichtswillen. Tja, vielleicht hätte es beim 6. Mal kapiert. Das ist ein Schluss, ich mag nicht mehr, ich muss weiterkommen im Stoff. An mir liegt es nicht, liegt am Kind. Das ist dieselbe Legitimationstheorie, die auch wiederum fehlender Einsichtswille ist kurz vor dem Begabungsrassismus, der auch bei Roth mit drin steckt. Also dem Lehrer würde ich die Meinung geigen. Aber holla.
Ja, hat aber mit direkten Fallen nichts zu tun. Ne?
Was?
Dieses Argument
Doch, hat es auch. Er hat eine Erfahrung gemacht. Die Erfahrung heißt, das, was von mir verlangt wird, ist nicht das, was ich will. Er hat die Konfrontation seines Interesses mit der Pflicht, die ihm in der Schule aufgemacht worden ist. Die hat er erfahren, das Erste. Dem liegt zugrunde, dass er was anderes will. Er will lieber spielen. Oder statt Mathematik lieber Musikunterricht oder Sport haben. Das ist der andere abweichende Wille, der sich an dem bricht, was der Lehrer von ihm verlangt. Erste Abteilung des Willens. Übrigens, die Kategorie des freien Willens ist sowieso Blödsinn, es ist ein weißer Schimmel. Der Wille ist immer frei, aber das nur nebenbei. Pleonasmus. Die Unfreiheit beginnt dann, wenn der Mensch sagt, ich will es umsetzen, ich will ihn realisieren, den Willen. Dann beginnen alle Abteilungen der Unfreiheit. Vorher sagt er, ich denke mir das so, das ist selbstbestimmt meine innere Zwecke. Die zweite Abteilung, wo in Ihrem Beispiel der freie Wille auftaucht, ist, jetzt mache ich mir mal Gedanken darüber, wie denn das kommt, dass es ständig diesen Konflikt zwischen meinem Interesse und der Schulpflicht gibt. Nächster Entschluss. Er will wissen, woran es denn liegt. Dass es immer diesen Konflikt gibt, unter Umständen sogar mit der Konsequenz des Lehrers, dass er sagt, nachsitzen. Nächster Entschluss. Und dann kommt er zur Mutter an oder zu wem auch immer. Nächster freier, willentlicher Entschluss. Du sag mal, kann es vielleicht liegen daran, dass? Ich bitte um Auskunft. Erklär mir das. Liege ich mit meiner Auskunft richtig? Der nächste. Drei Abteilungen eines willentlichen Entschlusses in diesem kleinen Vorgang. Die machen es aber erstmal mit ihrem Verstand. Die machen es mit ihrem Verstand. Entweder, weil sie sagen, ich finde das in Ordnung, was ich hier machen soll. Es ist identisch mit meinem Interesse. Oder sie sagen, je länger sie in der Schule sind, sagen sie, ich komme um die Pflicht sowieso nicht herum. Also unterwerfe ich mich willentlich der Pflicht, das, was das ganz normale bürgerliche Verhalten von 95% aller Bürger in diesem Lande ist, sich Pflichten freiwillig zu unterwerfen. Oder er sagt, ich behalte mir vor, jedes Mal, wenn ich etwas tun soll, was ich nicht möchte, Kollision von meinem Interesse, von meinem Willen und Pflicht, zu überlegen, ob ich nicht eine Kalkulation anstellen kann, womit ich besser fahre. Kalkulation folgenden Inhalts. ich unterwerfe mich der Pflicht nicht, könnte unter Umständen negative Sanktionen, also Strafen nach sich tun, kann aber dafür an meinem Interesse festhalten. Oder die andere Seite der Kalkulation, deswegen ist es ja Kalkulation, ich verzichte auf mein Interesse, blöd, und unterwerfe mich dadurch der Pflicht und entgehe der Strafe. Das ist auch eine willentliche Abteilung, so zu kalkulieren zwischen Pflicht und Interesse. Das sind diese drei Möglichkeiten, die es in aller Regel gibt.
Und machst du dafür den Klassenkasper?
Ja, klar, sowas. Ja. Ja. Das gibt es schon. Ja. Wenn ich schon ständig kollidiere mit den Pflichten der Schule und deswegen in der Schule keine guten Noten kriege, dann will ich wenigstens auf andere Weise Anerkennung haben und fühle mich als Klassenkasper auf. Absurd. Genauso passiert eine weitere Möglichkeit, auch sein Entschluss. Wenn man mit den Kindern so unter vier Augen dann darüber redet und sagt, man weiß nicht, ich weiß genau, warum du das machst, dann begreifen wir es auch. Wir sind jetzt ein ganz klein bisschen weg davon. Deswegen Frage, es ist ja auch schon gleich 10. Gibt es noch weitere Fragen? Ich will noch Folgendes hinweisen. Ich habe hier erstens meine E-Mail-Adresse angeschrieben. Zu dem Zweck, wer weitere Fragen hat, sich mit mir weiter auseinandersetzen will, kann das über hyscanonline.de. Nicht T-, sondern nur online.de. Dann habe ich meine Homepage angeschrieben. Da gibt es eine Seite, die heißt Lose Texte. Da kann man ganz viele weitere Texte, die noch nicht publiziert worden sind, sich angucken, wer Interesse hat. Und www.argudis ist eine Seite, wo ständig Vorträge, auch von mir und von anderen Leuten, die so ähnlich denken wie ich, veröffentlicht sind, die man da runterladen kann. Naja, und da kann man auch noch ein bisschen was erwarten. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Danke.